Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und frei auf Nuviso. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich in gewisser Weise anknüpfe an das, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Beim letzten Mal ging es darum, um die erstaunliche Welt des Mikrokosmos, um Mikroorganismen. Und meine Grundgedanken dazu sind, dass eine erweiterte Wahrnehmung, die wir Menschen haben, dass wir die Natur anders wahrnehmen und dass daraus das Bedürfnis entsteht, dass wir eine neue Philosophie entwickeln müssen, eine neue Art, wie wir die Welt sehen und daraus gesehen dann auch neue Technologien oder einfach unser Verhalten anpassen. Ne? Und im Grunde genommen knüpfe ich heute da genau darauf an. Es ist tatsächlich das Thema wahrscheinlich unserer Zeit. Heute möchte ich mal noch mal einen Schritt weitergehen und dieses Phänomen von Viren anschauen. Ja, es ist auch wieder eine von den Sendungen, wo ich mehr Fragen aufstelle, als letzten Endes gesichertes Wissen rübergeben kann. Aber hey, das ist wirklich tatsächlich der Kern des Themas. Und mein Grundgedanke, den ich hier herauslegen will, ist, dass wir gar nicht so viel über diese Dinge wissen. Und dass das eben meine Forderung ist, wir sollten dort mehr Wissen sammeln, wirklich verstehen, was dort auf dieser Ebene passiert. Also ich kann euch nicht alles erklären, wie das hier ist, das weiß keiner. Was ich nur hinweise, ist, dass das, was wir glauben zu wissen, ein falsches Weltbild ist. Und dass aus diesem falschen Weltbild heraus letzten Endes dann auch falsche Entscheidungen getroffen werden. Und ich finde, in der heutigen Zeit, jetzt 2020, wo wir in diesem Corona-Jahr sind, wird das richtig deutlich. Und das ist für mich vielleicht das Metathema auch von diesem Jahr 2020. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut rein. Also gehen wir mal in die Welt der Viren. Und es gibt, obwohl man gar nicht so viel weiß, gibt es trotzdem unglaublich viel zu sagen. Und ich hoffe, ich bringe da jetzt meine wichtigsten Punkte hier gut rüber. Tatsächlich habe ich auch in den letzten Wochen, Monaten natürlich viel über dieses Thema nachgedacht. Da sind echt so viele Dinge eigentlich, die es da zu bedenken gilt. Aber ich glaube, wir starten erstmal rein mit dem, was man so einigermaßen weiß. Also erstmal das Wort Virus. Virus ist kommt aus dem Lateinischen und das heißt eigentlich so viel wie Gift, giftiger Schleim. Und der Begriff wurde im Zusammenhang mit Krankheiten, mit ansteckenden Krankheiten schon in der Antike benutzt, also bei den alten Römern schon tatsächlich. Und das schicke ich auch gleich mal voraus, weil auch darüber könnte man ganz grundsätzlich natürlich diskutieren, gibt es überhaupt Krankheiten so? Und ich weiß auch, es gibt Leute, die sagen, es gibt eigentlich gar keine Krankheiten, aber aus meiner Sicht, das lehrt mir meine Lebenserfahrung, ja, es gibt Krankheiten und ja, es gibt auch ansteckende Krankheiten. Die Frage ist, wie das genau funktioniert, was genau ansteckt. Und darüber werden wir uns heute beschäftigen. Aber das ist mal so vorausgeschickt. Also das sehe ich schon, dass es sowas im Leben gibt. Und eben auch schon in der Antike war das bekannt, dass es ansteckende Krankheiten gibt. Und auch da hatte man schon die Vorstellung und vielleicht auch tatsächlich aus der Erfahrung gewonnen, ja, dass von einem kranken Organismus, dass der Schleim, der aus diesem Körper kommt, also Schleimhäute und so weiter, ja, dass das vielleicht giftig ist. Und eine Übertragung bringen kann. Also das hat man damals schon gesagt. Ja. Was wissen wir eigentlich über Viren? Relativ wenig. Natürlich konnte man damals ein Virus als so ein Partikel noch nicht irgendwie erkennen. Man hat auch da keine Theorien gehabt. Ja. Sondern das kommt tatsächlich erst aus sehr viel neuerer Zeit. Und diese Frage geht schon los. Was ist überhaupt ein Virus? Und selbst das klingt so banal, ja, aber wir wissen es eigentlich nicht wirklich. Das ist tatsächlich interessant. Tatsächlich wissen wir noch nicht mal genau, ob man die Viren zu den Lebewesen zählen soll. Und ich meine, ich finde, allein das finde ich, sagt uns schon so viel. Es ist tatsächlich so, wenn ihr heute so ein Lexikon benutzt und dort mal nachschaut, was da zu Viren steht, dann steht genau das drin, dass man eigentlich nicht die Lebewesen nennt. Es gibt vielleicht ein paar Wissenschaftler, die sagen, ja, ich zähle die zu den Lebewesen. Aber die meisten Wissenschaftler sagen, es sind keine Lebewesen, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel haben, weil sie alleine nichts machen können. Die können sich nicht bewegen, die haben keinen Zellkern, sie haben keine Vermehrung, können sich nicht vermehren alleine. Im Grunde genommen ist ein Virus kein Lebewesen. Sondern im Lexikon wird dann so eine Formulierung benutzt, sie sind dem Leben nahestehend. Und ich finde, allein das zeigt schon ganz viel. Dem Leben nahestehend. Weil ich meine, guck mal, sowas. Diese Welt ist so kompliziert und bei so vielen Dingen können wir die Sachen verschieden sehen. Aber es ist doch für uns alle mehr oder weniger Konsens, dass wir unterscheiden können zwischen was lebendig und was nicht lebendig ist. Also das sind so ganz grundsätzliche Dinge, wo wir uns eigentlich mehr oder weniger einig sind. Aber wenn wir jetzt auf diese Virenebene gehen, kann man selbst das nicht mehr sagen. Selbst diese Gewissheiten gibt es doch nicht. Du kannst nicht sagen, es ist von der Definition her kein Lebewesen, aber es ist dem Leben nahestehend, wie es formuliert wird. Und ich meine, was ist das? Was ist dem Leben nahestehend, aber kein Lebewesen? Super spannend. Und ich kann das jetzt schon vorausschicken oder jetzt gleich am Anfang sagen, weil das ist für was für mich eigentlich diese Viren sind. Wir reden da wirklich von der Schnittstelle, von einer Schnittstelle von Geist und Materie. Das ist, wo sich das berührt. Und das ist dann in den herkömmlichen Blickwinkeln, wie wir Leben definieren, kommst du dort eben in Schludern. Dann kannst du das gar nicht so genau sagen. Und dann muss man halt sagen, okay, es ist dem Leben nahestehend. What is that? Dem Leben nahestehend. Übrigens interessant ist auch, wo ich gerade bei den Lexika war. Ich habe ja vor kurzem von einem Zuschauer von euch eine Enzyklopädie Britannica geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Und da habe ich natürlich auch gleich mal reingeschaut. Ich schaue da tatsächlich rein. Das ist interessant, wenn du dort guckst, die ist aus den 60er Jahren. Und wenn du dort guckst, was da zu Viren steht, dann ist das im Grunde genommen das Gleiche, was in einem modernen Lexikon, also jetzt unsere Zeit für Viren steht. Da hat sich nicht viel getan. Und ich finde allein das ist schon sehr interessant, weil das heißt ja, dass in den letzten 50, 60 Jahren unser Wissensstand über das, was Viren sind, sich nicht wirklich groß verändert hat. Also es gibt schon ein paar neue Dinge. Vor allem gibt es natürlich, wir sind ein paar empirische Erkenntnisse reicher. Also einfach Daten, Krankheiten, die halt gekommen sind, was ich HIV und sowas gab es in den 60ern noch nicht. Aber ganz grundsätzlich, die Natur, was ist so ein Virus? Alles, was wir darüber wissen, wussten wir damals auch schon. Ich finde, das sagt schon ganz viel. Ja? Wo ist da der Fortschritt? Also normalerweise kommen wir doch immer mehr voran. Aber in dem Fall kommen, weiß man nicht wirklich mehr. Dagegen ist der Unterschied von den 60er Jahren, wenn du dort wieder 60 Jahre abziehst, zum Anfang des 20. Jahrhunderts, der ist enorm. Also kannst du erkennen, wie da ein Fortschritt ist. Von den 60ern zu heute ist da nicht viel passiert. Das heißt nicht, dass alle Virologen nichts arbeiten oder sowas, aber ich meine, die arbeiten eben an diesen, eher an diesen Statistiken, Verläufen und so weiter und arbeiten auch sehr viel mit Modellen. Und das sind ja genau die Dinge, die sich jetzt eben als nicht bewährt haben, jetzt in dieser Krise, wo wir eben sehen, hey, das funktioniert so gar nicht, die ganzen Vorstellungen sind falsch. Die ganzen Ideen, wie Wachstum ist, exponentielles Wachstum und so weiter, all diese Dinge sind scheinbar nicht so, wie das die Experten sich vorgestellt haben. Und ich werfe das denen gar nicht vor, sondern ich weise darauf hin, hey, wir wissen es halt einfach nicht besser. Was ich den Experten vorwerf, und interessant, tatsächlich ist jetzt erst dieser Tage auch der Obervirologe in Deutschland, der bekannteste, der Drosten, gerät jetzt auch immer massiv unter Druck. Weil was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie halt glauben zu wissen. Ja, sie glauben zu wissen. Das ist wieder der alte faustische Trip, von dem ich hier so oft erzähle. Man glaubt zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß man nicht. Ja, und das ist, worauf ich hier mal hinweisen möchte. Ja, aber interessant ist, es gibt schon ein paar neuere Forschungen auch und die eine oder andere werde ich hier auch bringen. Ich habe übrigens auch mal Bilder mitgebracht von Viren und das ist auch schon so ein Punkt, der total umstritten ist. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt gar keine Viren. Und das würde ich so nicht sagen, sondern ich glaube auch nicht, dass diese Bilder gefälscht sind. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, es ist ein Virus. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich glaube, das ist Ebola, aber es ist auch letztens egal. Ich habe zwei verschiedene mal gebracht. Das sind Bilder von Viren. Das sind keine Grafiken, die jemand angefertigt hat, sondern das sind Bilder. Aber gleichzeitig ist es auch richtig, das ist kein Foto. Das ist kein Foto. Sondern das ist ein Bild, eine Grafik von einem Elektronenmikroskop. Das ist eine Elektronengrafie. Warum ist das wichtig? Das ist keine Spitzfindigkeit mit Worten, sondern ich finde, das sagt uns auch schon viel aus. Diese Welt von Viren, die ist so klein, in diese Welt, da greifen auch unsere Gesetze von Optik nicht mehr. Und was eine Fotografie ist, ist ein Lichtbild. Foto ist Licht und Graphie Bild. Und diese Sachen können wir nicht mehr mit Lichtbild, also mit Optik greifbar machen. Deswegen ist es völlig korrekt zu sagen, es ist keine Fotografie hier. Du kannst Viren nicht fotografieren. Das zieht sich dem. Aber es ist auch nicht einfach nur ein Fantasiebild, sondern es ist sozusagen ein Elektron aus einem Elektronenmikroskop. Ich habe jetzt auch noch ein anderes dabei. Übrigens möchte ich noch dazu sagen, hier die Bilder, die kommen vom Robert-Koch-Institut. Ja, ich möchte es nur erwähnen, weil das ist von deren Seite, habe ich das runtergeladen. Da schreiben die auch, du kannst es runterladen, aber musst es immer erwähnen. Und der Robert-Koch-Institut wird vielleicht sowieso noch Erwähnung finden hier. Das ist auch von denen. Das ist jetzt das, um was es jetzt zur Zeit alles geht. Das soll ein Coronavirus sein. Ich sage immer noch soll, weil ich bin immer noch skeptisch. Halt eben allein aufgrund der Tatsache, dass es so schwierig ist, diese materielle Seite von Viren überhaupt greifbar zu machen. Wenn wir da schon nicht mehr das mit Augen und Licht und Fotos machen können, so ein Elektronenmikroskop. Andererseits bin ich auch nicht so, dass ich sage, ein Elektronenmikroskop ist alles nur Schmarrn. Also das ist schon auch richtig. Das ist letztens auch eine Erweiterung unserer Sinne. Aber es ist wichtig, es ist kein echtes Bild. Also das, was wir als Bild verstehen, so ein Lichtbild, das ist es halt nicht. Ja. Na gut, diese Virusebene, die ist halt auch so extrem klein. Wir haben es ja schon bei den Mikroben letztens gehabt, die schon unfassbar klein sind, die wir eigentlich mit unserem normalen Sinn nicht wahrnehmen können. Aber mit Vergrößerungsgläsern, das ist immer noch Optik, kann ich das erkennen. Viren sind von der Größendimension nochmal 80 bis 100 Mal kleiner. Also wir sind da nochmal viel kleiner als in dieser Mikrobenwelt, in der wir uns bewegt haben. Und tatsächlich ist dort eben mit Licht und Optik ist das nicht mehr zu greifen mehr. Vielleicht aber so ein paar Zahlen hier auch noch gesammelt, einfach nur, um das so ein bisschen uns zu erleichtern, uns so vorzustellen, so mit welcher Größenordnung wir da zu tun haben. Ja. Es gibt 10-mal mehr, es ist natürlich alles geschätzt, das ist auch so, das sind Schätzungen. Ja. Die Zahlen, die sind nur zur Orientierung, das sind keine absoluten Zahlen. Ja. Aber die Orientierung wird schon so einigermaßen hinhauen, schätze ich. Ja. Viren sind 10-mal häufiger als Bakterien. Ich meine, wir haben letztes Mal, habe ich euch erzählt, dass es mehr Mikroben gibt, als alles, was wir an Biomasse sehen. Es gibt mehr Mikroben. Jetzt gibt es aber nochmal 10-mal mehr Viren, als es Mikroben gibt. Nur, dass die Viren eigentlich gar nicht zur Biomasse zählen, weil sie eben eigentlich keine Lebewesen sind. Das ist echt abgefahren. Aber es gibt 10-mal mehr als Bakterien. Ist alle Schätzungen, wie gesagt, in jedem Kubikzentimeter Meerwasser. Kubikzentimeter, das ist nicht so viel, das ist so ein kleines Tröpfchen nur. In jedem Kubikzentimeter Meerwasser finden sich 10 Millionen Viren. Ihre Gesamtzahl in den Ozeanen wird auf 10 hoch 31 geschätzt. Das ist eine 1 mit 31 Nullen dran. Also das sind wirklich so Zahlen, die kann unser Kopf irgendwie überhaupt nicht greifen, was das für eine Größenordnung ist. Deswegen gibt es da nochmal so einen Vergleich hier. Wären einzelne Viruspartikel so groß wie ein Sandkorn, dann würde allein ihre Menge die gesamte Erdoberfläche mit einer 15 Kilometer dicken Schicht bedecken. Das heißt, es ist unfassbar, mit welcher Menge wir hier reden. Ne? Dazu kommt die Frage, wie viele verschiedene Organismen gibt es? Also nein, eben nicht Organismen, wie viele verschiedene Viren gibt es? Ja, und da kommen die Schätzungen, gehen so auf 100 Millionen verschiedene Typen. Aber es sind auch nur Schätzungen, es können auch noch viel mehr sein. Aber auch das schon zeigt schon diese unglaubliche Dimension. Und ganz ehrlich, da wissen wir ziemlich wenig darüber, über diese Welt. Es ist auch so, dass wir eigentlich, eben auch wenn du so in den Lexika nachschaust, gar nicht genau wissen, woher Viren eigentlich kommen, wie die entstanden sind. Selbst das ist umstritten. Ich meine, schauen wir uns mal an, was ist ein Virus überhaupt? Im Grunde genommen ist ein Virus, besteht aus nichts anderem als im Inneren eine DNA oder mehrere DNA. Das ist nichts anderes als diese Träger des Genoms, also Desoxyribonukleinsäure hieß das, glaube ich, DNS, DNA. Und außenrum ist eine Proteinhülle. Und da sind dann diese Spikes dran. Ne? Das sind alles Proteine, also Eiweiße. Mehr ist es nicht. Da ist kein Zellkern, nichts. Ne? Das heißt, innen drin sind es nur diese DNS-Stränge. Und deswegen sagt man, das ist kein Lebewesen. Dem Leben nahestehend, und man benutzt diese Formulierung, das ist wie hat man es genannt, eben nicht Lebewesen, sondern wie nennen wir es jetzt, das sind so Strukturen, kann man sagen, dem Leben nahestehende Strukturen. Und was bei so einem Virus passiert, ist, das ist einfach da, macht gar nichts, es kann nichts machen, es kann sich nicht bewegen, nichts. Aber wenn irgendwie der Zufall des Lebens, möchte ich es mal nennen, weißt du, so das treibt sozusagen halt irgendwo im großen Biotop Leben, treibt es. Und wenn es dann irgendwann zufällig an die für ihn passende Zelle stößt, dann kann das Virus an die richtige Stelle andocken. Und dann passiert, also das dockt sich an eine Zelle, und da gibt es eben verschiedene. Also ich meine, die einen Viren geben, und das ist jetzt gerade beim Corona so, wobei man es auch da nicht genau weiß, das wird da auch jetzt alles auch im klinischen Bereich erforscht, aber das scheint sich eben anzudocken so im Rachen-Lungenraum, also dort, wo halt allgemein so unsere Ventilation stattfindet, und dort kann das andocken. Andere Viren docken, was weiß ich, an irgendeinem Organ an oder sowas, da gibt es die verschiedensten. So. Und bis dahin ist das Virus rein dem Zufall ausgeliefert. Das zufällig, wenn es halt dort an die richtige Zelle kommt, dann dockt es an. Und was passiert dann? Das dockt an die Zelle und überträgt die DNA in die Zelle rein. Und das ist sozusagen so ein Trick. Die Zelle kann jetzt nicht unterscheiden zwischen ihrer eigenen DNA und der DNA, die da reinkommt. Neu. Und kann das nicht unterscheiden. Und tatsächlich ist diese neue DNS enthält sogar hier den Aufruf: produziere mich, also reproduziere mich, vermehre mich. Und das ist, was da passiert, das ist, was die Zelle macht. Die vermehrt sozusagen die DNA, die das Virus da reingelegt hat. Das geht so lange, bis irgendwann diese Zelle dadurch überfordert ist. Dann platzt, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob das flapsig ausgedrückt ist, wahrscheinlich. Aber dann zerstört es die Zelle und diese DNA-Stränge, die bilden sozusagen wieder neue Viren und docken dann wieder an der nächsten Zelle an. Und natürlich, wenn erstmal so ein Virus in dem Milieu ist, wo es gut hingehört, dann kann es super schnell gehen, so, weil dann können plötzlich ganz viele Zellen dort besetzt sein. Das ist, was da passiert, was man so materiell beobachten kann. Richtig spannend sind halt die Fragen, wieso dockt es bei manchen an und bei manchen nicht? Das ist halt auch schon so eine Frage. Ich meine, wir wissen, dass es ansteckende Krankheiten gibt. Das gab es schon immer. Und das ist wirklich auch ein Stück Lebenserfahrung. Also ich weiß, Leute meinen, oder man, es gibt Menschen, und das lasse ich auch, ich sage auch, ich weiß es nicht genau. Ja, hier ist es auch subjektiv so mein Punkt. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, also eigentlich jede Art von Krankheit hat eine psychische Ursache und so weiter. Und ja, definitiv ist da eine Wechselwirkung. Und das Wort Wechselwirkung, das benutze ich heute ganz oft. Aber wo ich keinen Zweifel habe, ist, dass es auch so ansteckende Krankheiten gibt. Das gab es auch schon immer. Die Frage ist halt nur, warum steckt sich nicht jeder an? Warum geht das nicht? Weil wenn wir jetzt einfach so rein diesen Mechanismus anschauen, dann müsste es eigentlich bei jedem Menschen gleich sein. Ich meine, wir haben mehr oder weniger alle so Lungenzellen und diese Dinge. Das heißt, wenn das so einfach wäre, dann wäre keiner davor gefeit. Es ist aber so, selbst bei den schlimmsten Krankheiten und Seuchen, die wir in der Menschheitsgeschichte schon hatten, es ist nie so, dass sich alle anstecken. Das ist auch übrigens so ein ganz wichtiger Punkt da, wo aus meiner Sicht so ein grundsätzlich falsches Verständnis von unseren modernen Menschen ist, was so Viren und Krankheiten und überhaupt Natur angeht. Das, was Anfang März diese ganze Panik ausgelöst hat, auch hier in Europa, das war ja das exponentielle Wachstum. Das ist, was allen Angst gemacht hat. Das waren nicht die absoluten Zahlen. Zu keinem Zeitpunkt sind jetzt hier wie zu Pestzeiten die Leute auf den Straßen gelegen und so. Das war ja nie so. Sondern was alle so, also jetzt Politiker und Wissenschaftler und so weiter in Unruhe versetzt hat, das ist dieses Wachstum. Und dann ist halt die Frage, boah, wenn es immer höher geht, boah, hier oben kann man nichts mehr kontrollieren. Wenn es so weit hoch geht, dann sind wir irgendwann alle tot. Aber das hat jetzt keiner gesagt, so extrem. Aber das ist nicht naturgemäß. In der Natur scheint es doch immer so zu sein, dass es gibt so ein Wachstum, aber es gibt dann auch natürlicherweise immer einen Peak und dann gibt es wieder eine Senkung. Es geht immer alles wellenmäßig. Es gab noch nie irgendein Virus, was nur immer so hoch wächst, weil sonst wären wir überhaupt nicht da. Sonst könnte gar kein Leben stattfinden. Das heißt, dieses exponentielle Wachstum, das ist auch schon ein falsches Verständnis von dem, mit was wir es hier zu tun haben. Ja. Wenn es darum geht, dass ein Virus im Grunde genommen nichts anderes ist als eine DNA mit einer Eiweißhülle drumherum, dann könnte man auch sagen, ein Virus ist eigentlich nichts anderes als Information. Es ist Information, es ist ein Programm. Tatsächlich kannst du sagen, ein Virus ist der materielle Ausdruck von einer Information. Das ist vielleicht die kleinste Einheit. Und ich sage ja, das ist diese Schnittstelle von Geist und Materie. Also eine Information ist ja nichts anderes als Geist. Jede Idee, Information ist ein wissenschaftlicher Begriff, das ist halt etwas Abstraktes. Die materielle Seite ist biochemisch, ach ja, hier Protein, das und so weiter. Desoxyribonukleinsäure, das sind chemische Begriffe, DNS. Und es trägt aber eine Information. Es ist ein Programm. Und das ist, finde ich, das Entscheidende, was man da erkennen muss. Ein Virus, dort bewegen wir uns sozusagen tatsächlich eben an der Schnittstelle von Geist und Materie. Ein Virus hat eine super wichtige Funktion. Und das ist vielleicht hier was so entscheidend falsch ist in unserem alten Weltbild, dass unser Weltbild ist virophobisch. Also wir haben Angst vor Viren. Ich habe das letztens schon bei den Mikroben so gesagt. Das alte Weltbild ist, hey, der Mensch ist steril und von außen kommt irgendwas, was den Menschen bedroht. Und deswegen muss man sich dagegen wehren und das attackieren. Und bei den Mikroben wissen wir das mittlerweile, dass es einfach so nicht stimmt, sondern dass Mikroben essentiell wichtig sind, um überhaupt zu leben. Also für jeden Organismus. Es gibt kein Tier, kein Mensch, was leben könnte ohne Mikroben. Und Gleiches gilt auch für Viren. Das ist dasselbe. Viren sind tatsächlich, also vermute man weiß nicht, Viren sind schon immer da gewesen. Man weiß gar nicht genau, wie sie entstehen. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, da sollte ich auch noch erwähnen. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, Viren haben nicht nur diese Funktion oder sind nicht nur da als diesen Stress, dieses Negativ, das sind Krankheitserreger, sondern Viren tragen Informationen. Und wenn Information übertragen wird von einem zum anderen, wie nennen wir das? Das ist Kommunikation. Ja? Das heißt, was bei Viren läuft, ist eine Kommunikation von Lebewesen. So. Und zwar ist das sozusagen dann der materielle Ausdruck von dem, was ich auch Kommunikation nenne, auf einer feinstofflichen Ebene. Und so drückt sich das materiell aus. Aber es ist Kommunikation, es ist ein Austausch von Informationen. Und jetzt nochmal zu der Frage, wo kommen eigentlich Viren her? Auch da ist sich die Wissenschaft nicht einig, wie so ein Virus entsteht. Man weiß es nicht. Man vermutet, dass es die schon ganz, ganz lange gibt, vielleicht schon so lange, wie es Leben gibt. Und man vermutet, also es gibt verschiedene Theorien, ich will euch jetzt gar nicht alle aufzeigen, aber die tatsächlich auch heute von den Wissenschaftlern als am wahrscheinlichsten genommen wird, das ist die, dass sich Viren tatsächlich ursprünglich aus Zellen gebildet haben. Also dass es nichts ist, was irgendwie was eine eigene Entwicklung ist, sondern dass Organismen letztens die Viren entwickelt haben. Manche sagen dann, es ist sozusagen eine Fehlentwicklung, also irgendeine Art Mutation und plötzlich ist aus einem Zellprogramm, aus einer DNA, hat sich das irgendwie selbstständig gemacht und entwickelt dann so sein eigenes Ding. Möglich. Aber interessant ist doch schon mal, dass Viren höchstwahrscheinlich von Organismen selbst gebildet werden. Das finde ich auch total spannend. Es gibt auch Leute, und ich weiß nicht, wie. Ich möchte es einfach nur teilen, so die Information. Ich weiß nicht, wie relevant das ist und ob das so genau stimmt. Aber es gibt auch Leute, jetzt fällt mir dummerweise nicht mehr der Name ein, aber es gibt einen bekannten Wissenschaftler, der, das habe ich schon vor vielen Jahren, habe ich das erste Mal gelesen, der gesagt hat, er hätte mit eigenen Augen gesehen, an einem Mikroskop, wie sich ein weißes Blutkörperchen und zu einem Virus verwandelt oder auch umgekehrt. Jetzt weiß ich nicht, wie er das gesehen haben kann, weil eigentlich kannst du das eben mit dem Mikroskop nicht sehen. Vielleicht erzähle ich auch die Geschichte nicht ganz richtig. Das denke ich mir so selber so. Aber das Entscheidende dabei ist, es gibt eben eine Wechselwirkung zwischen Viren und zwischen dem Körper. Das ist absolut wichtig. Ja? Das sind nicht Dinge, die getrennt sind voneinander, sondern das ist dieser Austausch von Informationen, von Programmen. Ja? Und das ist auch wichtig zu erkennen, dass eben die Organismen, das Leben selbst auch diese Viren bildet, denn es geht genauso auch andersrum. Und das finde ich auch total interessant. Ich habe hier schon öfter diesen klassischen Darwinismus kritisiert. Diese Abfolge von wie Leben entsteht, dieses reine auf Zufall basierende Prinzip. Und tatsächlich muss man fairerweise sagen, die Wissenschaft heutzutage ist auch schon zu weiten Teilen von diesem klassischen Bild abgerückt. Also es gibt mehrere Ideen, woher Gene kommen, wie sich Genetik entwickelt. Unter anderem gibt es auch Epigenetik und so weiter. Und total interessant ist aber das, auf was ich jetzt hier hinaus will, dass es so ausschaut, dass selbst Viren Einfluss haben auf unsere Genetik. Ja? Ich lese mal noch mal kurz vor, was ich hier mir rausgezogen habe. Als Molekulargenetiker im Jahr 2003 erstmals die Buchstabenfolge des kompletten menschlichen Genoms entziffert hatten, darüber habe ich euch letztens erzählt, das ist dieses Genom-Project, ja, wo es auch so war, man mit voller Euphorie ist mal rangegangen, wow, wir entcoden jetzt das menschliche Genom. Und dann, wenn wir das haben, dann haben wir alle Krankheiten, dann können wir alle Krankheiten heilen und so weiter. Und man hat das Genom tatsächlich dekodiert, das hat man geschafft mit Riesenaufwand, ein Riesenprojekt über mehrere Jahre. Aber man konnte die Krankheit danach nicht heilen. Man macht mal feststellt, okay, das sind aber die Wechselwirkungen von den Genen. Das wissen wir überhaupt nicht. Welches Gen ist aktiv, welches ist nicht aktiv? Welches Gen ist auf einmal angeschaltet, welches ist ausgeschaltet? Und da blicken wir gar nichts. Es ist eben nicht so einfach zu sagen, dieses Gen hat die Konsequenz, das Gen hat die Konsequenz. Hier ist das Gen, was dich zu einem Kriminellen macht. Hier ist das Gen, was dich zu einem liebenswerten Menschen macht. So hat man es tatsächlich noch bis in die 90er hinein geglaubt eigentlich. Aber das ist offensichtlich falsch. Und letztens habe ich euch erzählt über das Bionom, also wo man eben jetzt schon versucht, aufbauend auf dieser Idee, das Genom zu entziffern, auch das menschliche Bionom zu entziffern. Jetzt arbeitet man vielleicht auch dran, mal diese ganzen Viren zu entziffern. Aber ich wollte mal hier, als die dieses Human Genome Projekt gemacht haben und diese Buchstabenfolge entziffert haben, da gerieten die Wissenschaftler in Staunen. Denn mehr als 8% der Erbsubstanz stammt offensichtlich von Viren ab. Und noch verblüffender, und das ist jetzt wirklich ziemlich neu, ist das Ergebnis einer Studie aus Cambridge im Jahr 2015, wurde es veröffentlicht. Und die sagen, und wie gesagt, wir müssen das alles immer mit Vorsicht genießen, weil wir wissen relativ wenig darüber. Aber ich bin ja dafür, dass man solche Dinge erforscht. Ja? Aber trotzdem, das sage ich nur immer dazu, so, dass Wissenschaft ist, in diesem Bereich Viren ist ganz wenig, was fix ist, was wirklich festes Wissen ist, sondern wir sind dabei, langsam Dinge zu entdecken. Ja? Aber das ist super interessant. Diese Gruppe hat veröffentlicht, dass sie 145 Gene gefunden haben, menschlich, im Menschen. Vom menschlichen Genom, 145 Gene, die ursprünglich in ganz anderen Organismen waren. Das ist abgefahren. Das heißt, durch Viren haben, das ist, was die aussagen, Viren haben komplette Gene von einem Organismus in den anderen übertragen. Das ist Kommunikation. Das ist Kommunikation von Informationen. Das heißt, die bilden eine Brücke, die verbinden sozusagen uns mit anderen Lebewesen. Wirklich de facto so. Wir haben Gene in uns, die haben 145 gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehr. Aber allein das reicht schon. Wir haben also Gene in uns, ein Mensch hat Gene in sich, die ursprünglich mal, genau das Gen war ursprünglich mal eine Pflanze. Das ist tatsächlich so. Und das sind die Viren, die diese Gene uns weiterbringen, uns näher bringen. Also die kommunizieren miteinander. Das ist, was es ist. Das heißt, die Viren spielen eine sehr, sehr wichtige Funktion in dem, was wir Evolution nennen. Und wie gesagt, bei Evolution, ich bin kritisch gegenüber dem Darwinismus. Aber ich sage immer, offensichtlich gibt es eine Entwicklung. Also es gibt eine Dynamik in der Natur. Es ist nicht starr. Im Gegenteil sogar. Die Natur, die verabscheut alle Starre. Die Natur möchte ständig irgendwie Veränderungen haben. Und die Viren, das ist sozusagen die Schnittstelle. Das ist die Front, an der diese Prozesse stattfinden. Ohne Viren hätten wir keine Evolution. Ohne Viren würden wir uns nicht so weit entwickeln. So. Viren sind super wichtig, um uns Menschen permanent so, also in Bewegung zu halten. Das ist wie so ein Motor, wie ein Mojo. Das ist, was von den Viren kommt. Wenn wir jetzt das versuchen, komplett abzuschalten oder dagegen kämpfen, dann ist es zum einen sinnlos. Erscheint mir völlig sinnlos. Ich meine, wir haben diese Zahlen gehört, Viren sind überall. Wir werden die nicht ausrotten können. Da sind wir alle weg. Ja? Das wird auch nie gelingen. Also es ist sinnlos. Es wäre aber potenziell sogar schädlich. Also das Einzige, was wir damit erreichen können, ist, dass wir vielleicht den natürlichen Fortschritt, das Wachstum, und Fortschritt heißt geistig, aber es heißt genauso auch, dass das, was wir Immunsystem nennen, was auch wieder nur ein Hilfsbegriff ist, dass auch das sich steigert. Das heißt, es ist also ein permanentes Front, klingt schon zu hart wiederum, das klingt schon so militärisch, aber das ist diese Schnittstelle, wo die ganze Zeit sich Dinge verwandeln, ja? wo von denen wir profitieren. Das ist diese Dynamik. Die sollten wir nicht rausnehmen. Wenn wir die rausnehmen, dann sind wir auf dem Weg hin zu degenerieren. Ja? Degenerieren. Das ist sozusagen halt auch hier so ein wissenschaftlicher Begriff. Und das ist, was Viren sind. Es geht also nicht ohne. Wir brauchen diesen Impact. Und es ist mittlerweile tatsächlich so, dass auch Wissenschaftler, also in Universitäten, genau zu dem Schluss kommen, dass Viren einen extremen Einfluss nehmen auf unsere Entwicklung. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir aus diesem virophobischen Weltbild mal rauskommen. Ne? Kommen wir da ein bisschen zurück zur Geschichte. Also Krankheiten, ansteckende Krankheiten, das kennen wir Menschen schon immer. Auch in Europa haben wir da unsere Geschichte hinter uns. Und ich habe jetzt, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, historisch, der Umgang mit Krankheiten und so. Und aber so zwei Dinge wollte ich euch mal zeigen. Zum einen wollte ich mal daran erinnern, der Begriff Quarantäne, der jetzt uns alle auch so bewegt, Quarantäne, das ist ein historischer Begriff auch, der kommt aus einer so einer romanischen Sprache, also so ein altes Französisch, da kommt es, glaube ich, her, weiß gar nicht genau, aber es heißt wortwörtlich Quarantäne, 40 Tage. Das war so traditionell die Idee, auch in Pestzeiten, aber eben schon in der Antike. Tatsächlich schon, also wirklich in der Antike gab es das auch schon, so Krankheiten, wo man die Menschen, die Krankheit gehabt hat, in Quarantäne steckt. Man hat diese Zahl 40 gewählt. Das finde ich eigentlich auch interessant. Das ist jetzt echt nur am Rande hier. Aber die Zahl 40 ist es woanders schon begegnet. Wenn ihr euch erinnert, in den Kalendern spielt es eine wichtige Rolle, die 40. 40 Tage nach den Kardinaltagen ist dann auch immer noch so ein bedeutender Festtag. Ja, 40 Tage nach Herbstanfang ist hier, wie sagt es nochmal hier, Halloween und so weiter. Das ist 40 Tage nach Herbstanfang. 40 Tage nach Frühlingsanfang ist Walpurgisnacht und so. Ja. Also da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, warum diese 40 Tage. Ich meine, es erscheint willkürlich. Vielleicht ist es aber nicht willkürlich. Vielleicht ist es irgendwas, was man früher hat man 40 Tage so als so eine Zeit genommen, wo ich habe das, glaube ich, damals bei den Kalendern gesagt. Wenn der Herbst oder wenn der Winter anfängt, ist ja der Moment, wo wir am wenigsten Licht hier im Norden haben. Trotzdem fängt aber da erst der Winter an. Das heißt, die Natur, also das Wetter, wirklich die Temperatur, die wir dann haben, Winter, Schnee, das ist immer ein bisschen hinterher, zeitlich hinterher, hinter dem, was eigentlich am Himmel schon passiert. Also der Höhepunkt vom Winter ist eigentlich schon am 21. Dezember erreicht. Aber wir definieren das so, jetzt fängt erst der Winter an. Und tatsächlich erst 40 Tage danach ist dann so richtig Winter. Da feiern wir dann eben Lichtmess und solche Sachen. Und vielleicht hat es damit auch zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt interessant, dass diese 40 Tage hier wieder auftauchen. Ja? Und das ist also auch jetzt etwas, was wir Menschen schon immer gewusst haben. Wenn ich jetzt so von Viren rede, natürlich gibt es sowas wie Ansteckung. Du kannst dich vielleicht dem nicht komplett entziehen, weil ich versuche auch noch darauf hinzukommen, dass es eben auch so eine geistige, psychologische Komponente hat. Aber grundsätzlich die Idee, dass man sich dann vor ansteckenden Krankheiten, dass man versucht, die zu isolieren, das ist nicht neu. Letztens ist auch dann Lebenserfahrung. Das wussten die Menschen eigentlich schon immer. Und man hat eben dann diese 40 Tage genommen. Trotzdem kann man auch mit Quarantäne, lässt sich fast nicht verhindern. Ich möchte da nur noch erinnern an das Lazzaretto Vecchio. Das war so die Quarantäneinsel in Venedig. Auch überhaupt ein super spannendes Thema, Venedig, Pest. Aber das kann ich jetzt heute da nicht raufkommen. Aber ich wollte nur daran erinnern, dass auch Venedig das lange versucht hat, die Pest aus der Stadt fernzuhalten und eine ganz, ganz strenge Quarantänevorschriften hatten. Die hatten da ihre Pestinsel im 14., 15. Jahrhundert. Und die nannte man eben Lazzaretto Vecchio. Das alte Lazarett und kann man heute noch interessant, kann man Ausgrabungen machen und so. Und das ist also ein altes Konzept. Ja. Und auf das wollte ich auch noch hinaus. Das ist eigentlich auch ein interessantes Bild. Das ist aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist eine Illustration, die sogenannte Miasma-Theorie hier verdeutlichen soll. Das finde ich auch total interessant, die Miasma-Theorie. Ihr wisst ja, ich habe so ein Faible auch für manche so 19. Jahrhundert-Technologien, die eben ein bisschen oder wissenschaftlichen Dinge, die heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und die Miasma-Theorie ist eins von denen. Es kommt ganz oft vor, wenn du so 19. Jahrhundert-Literatur liest, dann kommt es ganz oft vor. Miasma-Theorie ist die Vorstellung, dass so ansteckende Krankheiten aus einem Milieu entstehen, was sozusagen Verwesung ist, faulig, Sümpfe. Typisch zum Beispiel 1900 das Sumpffieber. Ja, ich meine, hey, das ist auch tatsächlich passiert, wenn du irgendwie liest, so diese Afrika-Entdecker, so diese Engländer, Stanley Livingston und deren hier Berichte liest, wie die da hier Expeditionen gemacht haben durch Zentralafrika. Hey, da ist ja mehr als die Hälfte der Leute ist gestorben. Also sind ganz wenige zurückgekommen. Die sind alle krank geworden. Ja. Und Malaria und solche Sachen. Ja. Und damals hatte man das einfach noch Sumpffieber genannt. Und die Idee war, dass eben aus diesen tropischen Schwülen oder eben aus Sümpfen, also überall da, wo sowas wie Verwesung abläuft, so diese Wandel, dass dort raus sozusagen eine giftige Luft aufsteigt. Und dass sozusagen diese Luft, die Atmosphäre, giftig ist und man sich daran dann anstecken kann. Das ist die Miasma-Theorie. Und so hat man es im 19. Jahrhundert, das war völlig wissenschaftlich. Also so hat man sich das erklärt. Heute sieht man das anders. Heute sagt man, naja, sowas wie Sumpffieber, wir nennen es Malaria und dann das hat mit der Mücke zu tun. Und natürlich kommt die Mücke halt in Sümpfen oft vor, weil die halt Flüssigkeit braucht, aber es hat eigentlich mit dem Sumpf nichts zu tun. Und heute sagt man, die Malaria wird über die Mücke übertragen. So. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Blickweise, die Menschen damals darauf hatten. Ja? Auf diese Idee sozusagen, dass die Krankheit dann in der Luft drin ist. Und es ist auch gar nicht so dumm. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man drüber lacht, guck mal, wie die im 1900 sich das gedacht haben, sondern da steckt es auch schon drin, dass eben sowas wie Krankheit nicht nur materiell zu sehen ist, sondern dass es auch mit Informationen zu tun hat, ja, die halt dann einfach da sozusagen in der Luft liegen. Heute würde man sagen, oder nicht alle, aber jemand wie ich würde vielleicht sagen, ja, das ist eben Bad Vibration, weißt du. Hey, ich kann mich erinnern, es gibt einen Song von Bob Marley, da singt er, glaube ich, genau das. Ja, there's, jetzt bringe ich sie mir ganz zusammen, aber was sagt er da? There's irgendwie so strange vibration in the air oder sowas. Ja? Das ist genau das. Ja, das ist so eine alte Vorstellung und in vielen scheint die auch, ja auch was zu haben. So. Aber heute sieht man das nicht mehr so. Also heute ist sowas Aberglauben, ja? Dass man glaubt, das ist in der Luft drin. Ja? Aber andererseits, ja, das wollte ich auch noch erzählen hier. Aber tatsächlich ist eben sowas wie Luft oder auch beim Wasser und all diese Dinge. Es gibt eben mehr als die rein materielle Seite anzuschauen. Bei Wasser wisst ihr das, wir kennen alle die Arbeiten von dem, und jedes Mal vergesse ich den Namen, von dem Japaner, der diese Kristallfotos macht und so weiter. Wir wissen, das ist, weiß man schon ganz lange in Ideen von Homöopathie und so weiter, dass Flüssigkeiten, das Wasser auch Informationen trägt. Das heißt, es hat nicht nur diese materielle Dimension, sondern es ist auch ein Träger von Informationen. Und wenn halt Wasser frisch aus einer Quelle kommt, dann ist es sozusagen neutral. Und das sind dann wir Menschen, Lebewesen und so weiter, die sozusagen die Informationen da reinpacken. Das ist wie ein Blatt Papier. Ein Blatt Papier, jetzt ist es hier bedruckt. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich brauche ein frisches Blatt Papier, dann möchte ich eins, wo nichts mehr draufsteht. Reines Papier ist jetzt nicht anders als ein anderes Papier, also wo noch nichts draufsteht. Der Unterschied ist, was da drauf geprägt ist. Steht ihr? Und so ähnlich ist es mit Wasser auch. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit Luft. Wenn wir sagen, oh, es ist ein muffiger Raum, ich brauche mal frische Luft. Natürlich hat es zu tun mit Sauerstoff, messbar, jetzt Sauerstoffmoleküle und so weiter. Aber es hat eben auch zu tun, frische Luft heißt mehr als jetzt nur Temperatur, Sauerstoffgehalt und so weiter, sondern das ist auch noch, also Frischheit, die halt sozusagen nicht belastet ist. Und tatsächlich ist das ja auch das Wesen der Natur. Die Natur kann all diese Dinge wieder neutralisieren. Wasser, egal welche Informationen hat, du lässt es versickern so und wenn es nach was weiß ich, wie langer Zeit wieder irgendwo rauskommt, das Quellwasser ist wieder frisch. Frisches Wasser. Und bei Luft ist es genauso. Das ist halt die Natur. Die Natur wandelt diese Dinge immer wieder um. Ja, ja, aber jetzt zurück zu der Miasma-Theorie. Ich finde es super spannend und denke, man sollte da vielleicht das eine oder andere auch wieder überdenken, was man damals so schon postuliert hat. Aber heute gilt sowas natürlich als Aberglauben. Ja. Heute weiß man, dass sowas wie die Luft desinfizieren, dass sowas ja natürlich keinen Sinn gibt, ja, weil das ganz anders ist. Wait a minute. Aber jetzt sehen wir Bilder, die sind wieder aktuell. Das ist 2020 und das ist in Europa. Das ist ein Bild aus Spanien. Und was man hier macht, ist wie im 19. Jahrhundert, wie bei der guten alten Miasma-Theorie. Wir müssen alles desinfizieren. Den kompletten Lebensraum desinfizieren. Städte, Luft. Ich habe leider kein Foto gefunden und bin auch gar nicht sicher, weil es sind so viele Informationen, die kommen und gehen. Aber ich meine, in dieser ganzen Corona-Zeit ist irgendwann auch mal die Information an mich gekommen, dass man in Spanien sogar aus der Luft desinfiziert hat. Aber ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen. Aber letztens egal. Ich habe Fotos gesehen, wo es aus Krähen, also aus einem Kran, so über die Stadt irgendwie versucht zu desinfizieren. Ja, das ist Miasma-Theorie. Das ist echt. Wissenschaftlich ist es heute totaler Humbug. Und das sehen wir auch, es sind so viele wissenschaftlich Streiten, Gebrauch von Mundmasken und an all diesen Sachen und Desinfektion. Macht sowas Sinn oder nicht? Die Wissenschaftler streiten drüber. Die streiten drüber. Tatsächlich ist es sogar so, und das ist auch so offensichtlich in unserer Zeit jetzt, dass diese ganzen Experten, die wir jetzt auch und über die sich viele von uns auch aufregen, dass die im Grunde genommen nackt dastehen. Das ist doch, was uns diese ganze Krise 2020 zeigt. Die Leute, wo immer das Vertrauen haben, und mit wir meine ich wir als moderne Menschen, also ich selber glaubte schon lange nicht mehr. Ich selber glaubte es nicht. Aber ich weiß, die meisten Menschen, der moderne Mensch lebt so. Wir vertrauen unseren Wissenschaftlern. Ja, die werden es schon wissen. Fakt ist, dass sie da gar nichts wissen. Und das ist, was jetzt halt so tragisch zum Vorschein kommt für viele, dass wir echt feststellen, Mensch, die stehen ja nackt da. Die wissen ja gar nicht, was Sache ist. Man weiß ja noch nicht mal, wie man sich ansteckt. Und das ist wirklich wahr. Das ist vor einem Monat oder so habe ich das auf einer von diesen Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut gesehen. Ich habe ein paar habe ich mir angeschaut. Ich habe es nicht jeden Tag gegeben, aber es hatte durchaus Entertainment-Wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir das anzuschauen. Dort ist der Wissenschaftler. Ja? Robert-Koch-Institut. Du kannst genauso auch irgendeine andere nehmen. Du kannst die Leopoldina nehmen oder nimmst du die Royal Academy Society aus England. Was weiß ich, ist völlig wurscht. Jedes Land hat so seine Wissenschaftler. Du nimmst den Fauci aus Amerika, das ist völlig gleich. Aber es ist, wie das schon läuft. Weißt du, hier oben sitzen auf dem Podium sitzen die Wissenschaftler und drunten sitzt halt das Volk, in dem Fall die Journalisten. So. Und es ist wie in der Schule, der Frontalunterricht. Da vorne sitzt der Lehrer, da sitzt das Volk. Oder noch weiter früher, vorne sitzt der Priester und hier sitzt das Volk. Und das ist immer noch dieser gleiche Mechanismus. Wir glauben, da sitzt der Experte und der erklärt uns das. Und die können es aber nicht erklären. Das ist das Ding. Und eine, was ich jetzt eben erzählen wollte, was so erheiternd war, das immer wieder zu sehen, so, hey Mann, wie nackt die da stehen. Und mir tut ja der einzelne Wissenschaftler leid. Ich zeige jetzt auch gar nicht mit dem Finger drauf und sage, ja, der ist schuld. Sondern der weiß es halt auch nicht. Was ich denen vorwerfe, ist, dass sie glauben zu wissen. So. Aber im Grunde wissen die es nicht. Und manchmal geben sie es auch ganz offen zu. Und deswegen hauen auch diese ganzen Studien nicht hin und so weiter. Aber jetzt diese eine Pressekonferenz. Und da fragt einer von den Journalisten, und er fragt eine ganz banale Frage, wirklich... Die Frage ist an den Chef vom RKI, weiß man eigentlich, wie sich die Leute anstecken? Also wie und wo? Ich meine, steckt man sich an, wenn man im Kino sitzt? Steckt man sich im Schwimmbad an? Steckt man sich an, wenn man hier am Griff vom Einkaufswagen? Steckt man sich an, wenn man auf engen Raum mit jemandem sitzt, einfach nur durch die Atemluft? Und was sagt der Typ vom RKI? Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist die Wahrheit. Wir wissen es überhaupt nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie man sich ansteckt. Noch nicht mal diese Dinge wissen wir. Also es gibt Möglichkeiten, ja, und Aerosol und so weiter, alles denkbar, aber noch nicht mal das wissen wir. Und wenn wir schon das nicht wissen, dann ist natürlich schwierig, was kann man jetzt da wirklich dagegen machen. Und dann sind natürlich alle Maßnahmen, die man macht, grundsätzlich auch umstritten und zu hinterfragen, ob das überhaupt irgendeinen Sinn gibt. Ja. Aber das finde ich halt auch interessant eben, Der Aktionismus oder dieser Drang, irgendwas zu machen, weil aus der Panik heraus, oh nein, das Wachstum und jetzt, dann kommt man zu solchen Maßnahmen. Wir desinfizieren alles. Das ist für mich schon wirklich die Spitze des Ausdrucks von, mir tut es fast leid, weißt du, mit einem Auge weine ich, wenn ich das sehe. Weil was machst du denn da? Ich habe euch letztens gezeigt, Mikroorganismen, hier wird alles abgetötet. Alles, was man versucht zu erwischen, kann man abtöten. Töte man ab. Das ist natürlich totale Überheblichkeit, weil du wirst niemals mit solchen Mitteln die Mikroorganismen oder gar die Viren auf dieser Welt ausrotten können. Also allein die Vorstellung ist völlig absurd. Ja? Und deswegen ist wahrscheinlich der Schaden, den das nimmt, gar nicht so groß, weil das ist im Vergleich zu der Größe von einem Land, auch von Spanien, so, musst du auch die Luft nehmen und alles, ist das halt nur ein kleiner Schaden, der angerichtet ist. Trotzdem ist es halt brutal, weil das ist sozusagen Kriegsführung. Wir killen einfach alles, was klein ist. Ja. Egal, aus was es ist. Wir machen einfach alles nieder und dann sind wir vielleicht sicher. Aber das ist höchst fragwürdig. Ja. Noch krasser finde ich dieses Bild hier. Das ist dann in Italien gewesen. Ja. Da haben sie die Schneekanonen, die sie in Norditalien aus den Skigebieten haben, ja, die haben sie umfunktioniert zu Desinfektionskanonen. Ich meine, ey, ein größeres Symbol gibt es gar nicht, oder? Das ist wirklich, wir kennen dieses Sprichwort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber hier ist es noch krasser. Also hier ist es sozusagen mit Kanonen auf Viren schießen, die noch nicht mal Lebewesen sind. Aber ich meine, was macht das mit allem anderen in der Umwelt? Ja? Das ist nicht der richtige Weg. Also das, und ich finde es halt auch so witzig, weil letztendlich, warum man das macht, macht man aus Vorstellungen, die eigentlich als wissenschaftlich komplett überholt gelten, nämlich diese alte Miasma-Theorie, die Idee, dass auch in der Luft sozusagen die Krankheit steckt. Das ist ja die Idee, sonst würde das keinen Sinn ergeben. Ja? Also scheinbar, das finde ich auch so interessant, weil man eben so wenig darüber weiß, über dieses Phänomen Virus, Krankheiten, Ansteckung, man weiß so wenig darüber, dass man dann sogar in seinem Aktionismus, hey, wir müssen irgendwas tun, greifen wir dann sogar zurück zu Konzepten, die von den eigenen Wissenschaftlern als komplett obsolet gesehen werden. Interessant. Andererseits müssen wir fragen, vielleicht war ja die Idee von den von der Miasma-Theorie, weil das ist ja gar nicht so verkehrt gewesen. Das ist das Nächste. Viele Leute sagen, und ich gehöre schon auch dazu, Krankheiten entstehen aus einem Milieu. Ja? Und das ist, was eigentlich diese Miasma-Theorie sagt. Ja? Und jetzt möchte ich euch mal ein paar persönliche Dinge erzählen. Ich meine, oft werde ich dann gefragt, wenn ich jetzt sowas hier auslege, was hast du denn da für Quellen? Und ja, es gibt Quellen, ich könnte sich ein Lexika oder sowas, wo einfach mal so ein paar Zahlen sammelt und so Kram. Aber ganz viele Quellen sind mein eigenes Leben. Ja? Und wir sagen das immer wieder hier auch, es geht darum auch Eigenverantwortung zu übernehmen und selbst nachzudenken, selbst zu erleben, selbst Erfahrungen zu machen. Und daraus schöpfe ich auch ganz viel. Und ich möchte euch jetzt mal hier so ein paar von meinen eigenen Geschichten erzählen, die mich eben dieses ganze Weltbild von Krankheiten, wie man das so herkömmlich bisher sieht, die das hinterfragen. Und beide Geschichten, die zwei Geschichten, die ich jetzt erzählen möchte, die sind beide auf Rainbow Gatherings geschehen. Und das nur so, da könnte ich auch eine ganze Sendung drüber machen oder mehrere, weil es ist unglaublich, was ich dort in dieser Lebensschule so alles gelernt habe. Aber jetzt nur für die Leute, die es nicht wissen, Rainbow ist keine Organisation, sondern das ist, bezeichnet sich als Familie. Und im einfachsten ist es einfach, sind Leute, die sich in der Wildnis treffen. Also es geht echt richtig Natur, weg von der Zivilisation. Für mehrere Wochen. Meistens ist es auch, oder ist eigentlich gekoppelt an den Mondrhythmus. Also man ist für eine Mondphase komplett da, von Neumond bis Neumond, also knapp 4 Wochen. Und dass dort Menschen zusammenleben, da gibt es keine Organisation, keine Hierarchie. Und es wird alles miteinander geteilt. Es ist auch non-kommerziell, es gibt keinen Eintritt und nichts. Und das sind manchmal ganz kleine Treffen, da sind vielleicht nur 20 Leute. Es kann auch ganz groß sein, dass da ein paar Tausend sind. Ja. Und diese Rainbow Gatherings, die waren für mich ganz wichtige Schulen, Lebensschulen, weil wir eben raus sind aus diesen modernen Strukturen. Du gehst direkt rein in die Natur und da ist halt eine andere Wahrnehmung. Also vieles von diesem Filter fällt halt einfach weg, wenn du nicht die ganze Zeit abgelenkt bist von Licht und bla. Also es ist auch keine Technik dort und sonst. Es ist wirklich in der Natur leben. Ganz einfach leben, in der Natur, mit der Natur die ganze Zeit und nicht auschecken. Ja. Also Und wenn du dort lebst oder so einen Lifestyle lebst, das ist halt eine extreme Lebensschule. Du kannst ganz viele Dinge erfahren, weißt du, wie Dinge über dich selbst, Dinge im Umgang mit anderen Menschen, psychische Sachen, wie funktioniert der Mensch, ganz viele Dinge. Und eben auch so Hygienefragen. Und tatsächlich bei Rainbow Gatherings gibt es nur ganz, ganz wenige Regeln. Es gibt keine Organisation, es gibt keinen Chef, es gibt niemanden, der entscheidet. Dinge werden in Konsens entschieden. Und im Konsens hat man sich auf nur ganz wenige Regeln geeinigt, weil eigentlich die Grundidee ist eben freie Entfaltung des Menschen. Ne? Aber diese Grundregeln, die haben fast alle zu tun mit Hygiene, weil das eben tatsächlich so ist. Wenn du wirklich in der Natur mit Menschen zusammenlebst, dann merkst du, was ist wirklich wichtig. Und es gibt so ein paar Grundhygieneregeln, die absolut essentiell sind. So. Das heißt, du musst das Wasser sauber halten. Weil dort, Rainbow hat fast immer irgendwo eine natürliche Quelle. Es gibt auch Ausnahmen, die in der Wüste sind, müssen wir nochmal anders lösen. Aber normalerweise wird schon so ein Platz, wird schon so rausgesucht, dass es auch irgendwo Wasserzugang gibt, irgendeine Art von Quelle. Quelle müssen wir absolut sauber halten. Wasserstelle muss sauber gehalten werden. Das ist wirklich auf Rainbow, du kannst es erleben, wenn die Quelle nicht sauber gehalten wird, weil dort Leute anfangen auf einmal, sich mit Shampoo zu waschen oder sowas. Und wenn das nicht sauber bleibt, kannst du die Folge absehen. Du kannst sehen, wie auf einmal eben so typische solche Krankheiten dann kommen, halt Durchfall, Erkrankung und so. Das kannst du dann erkennen. Ne? Und auch so ein weiteres absolutes Hygiene-Grundregel, was einfach eingehalten werden muss. Wenn du es nicht machst, dann werden dich irgendwann die Leute sagen, hey, komm, dann geh woanders hin. Dann mach's alleine, aber hier bitte bei uns, das ist Regel. Du kannst machen, was du willst. Aber diese Grundregeln halten, das ist, wo auch die Notdurft verrichtet wird. Ja, das ist da, wenn du 4 Wochen an einem Ort bist in der Natur, kann nicht jeder einfach sagen, na, ich suche mir irgendein stilles Eckchen hinterm Baum. Weil da hast du innerhalb von ein paar Tagen verdreckt der Platz. Ja? Und das kannst du auch direkt erkennen, wenn das passiert, werden Leute krank. Das ist, also da kannst du es klar erkennen, ne? Wie aus dem Milieu auch so eine Krankheit entsteht. Ja? Aber das sind so Grundregeln. Aber jetzt will ich auch mal zwei Geschichten erzählen, so die ich selbst erlebt habe, eben auf so Rainbows und wie es auch zu Krankheiten kam. Ja. Das eine war auf einem Rainbow in Indien. Und hey, das hatte sowieso eine besondere Qualität. Indien hat eh schon so eine besondere Energie, Vibration und dann Rainbow dort, krass stark. Es war in Karnataka, es war ein Rainbow am Strand auch noch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, traumhaft. Wirklich so eine Bucht, vielleicht 400 Meter breit, eingesäumt an beiden Seiten von Felsen, so, wo man sich ein bisschen auch hier verstecken konnte. Aber dann eine richtig schöne Sandbucht, ja, traumhaft. Und zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Geschichte spielt, da waren nicht viele Leute, waren vielleicht 30, 40 Leute dort. Und da gibt es dann innerhalb des Rainbows gibt's wieder verschiedene Lager, weil jeder macht es halt, wie er will. Ich meine, du bist in einem tropischen Land, es ist sau heiß, also schaust da, wo kriegst du ein bisschen Schatten. Und der Strand war auch dann, also hinter dem Sandstrand kamen dann eben so Palmen und dann auch ein bisschen Gebüsch. Und ja, jeder hat sich da halt irgendwo sein Lager gemacht. Ja. Und das eine Lager, das waren so 3, 4 Leute, die haben sich dort ihr kleines Camp gemacht. Ich will auch nichts Genaues sagen, so, aber wir sind immer noch lebende Personen. Übrigens große Leute, also starke Leute, aber jetzt pass auf. Wir hatten dort so viel Kraft auf dem Gathering. Ich könnte eine ganze Sendung oder mehr, ich könnte so viel erzählen, was allein in diesen 4 Wochen dort in Indien passiert ist, also auch mit mir passiert ist. Das ist unglaublich so, welche Kraft dort hat, wie viel du dich auch entwickeln kannst, wenn du mal diese ganzen Sachen weglässt. Das ist echt wow. Und in Indien gleich nochmal mehr, so, weil da ist auch jeder so auf so einem Fortschrittsfilm irgendwie. Was ich damit sagen will, da war ganz starke Energie die ganze Zeit da. Und dann war an einem Abend, war in diesem Camp von den Leuten, von denen ich hier erzähle, das waren nette Leute und ich bin öfters auch mal zu denen gegangen und dann bei denen, mit denen zusammen abgehangen. Und an dem Abend, an dem einen Abend komme ich dorthin und da hatten die hier härtere Drogen am Start. Alkohol. Und ich glaube auch, es war auch noch irgendwas anderes, also irgendwelche Psychedelika, so genau weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war Alkohol am Start. Und das ist auch so ein Grundkonsens auf Rainbow, kein Alkohol, keine harten Drogen. Und hier kann ich genau erklären, warum. Die Leute dort im Camp hatten an dem Abend also Alkohol und harte Drogen am Start. Und ich bin dort hingekommen so, und das hat mich förmlich ferngehalten. Das war echt krass. Also schon das Verhalten von meinen Kumpels da, denke ich, was ist denn jetzt los, weißt du, wie sind denn die drauf? So eine ganz andere Art, so. Es ist halt, wenn du Alkohol hast, dann ist eine andere Art zu lachen, du wirst lauter, es ist irgendwie anders. Es ist nicht mehr so feinfühlig, ja. Und ich habe das wirklich wahrgenommen und ich konnte damals auch tatsächlich in dem kleinen Lager, ich habe das selbst in der Atmosphäre gesehen. Versteht ihr, das war irgendwie dunkler als sonst, das war wie verdichtet, das war anders, es war anders, ich habe es wahrnehmen können. Das kann ich vielleicht jetzt nicht so ohne weiteres, weil ich jetzt eben auch hier, ich lebe wie ihr auch, ich lebe hier in dieser Gesellschaft, mache auch viele von diesen Follies mit. Und ich will also keineswegs irgendein Dogma auslegen. Ich meine, ich trinke auch gerne mal mein Bier, aber nicht auf dem Rainbow, dort nicht. Dort sind eben so feine Schwingungen. Ne? Und was man dort erkennen konnte, ist, wie diese feinen Schwingungen von den Leuten gar nicht mehr, die wurden nicht mehr richtig verarbeitet. Versteht ihr? Das, und das konnte man wirklich sehen. Ich habe das gesehen. Und das hat mich abgeschreckt. Ich dachte, nee, hier gehe ich nicht hin, das ist eine komische Vibration. So. Und dann bin ich auch woanders hin. Und am nächsten Tag war tatsächlich in dem Lager ist eine Krankheit ausgebrochen. Und das war auch richtig heftig. Also 2 von den Typen waren richtig schwer krank. Und die Krankheit wiederum, die war dann auch ansteckend. Die hat dann auch andere Leute aus dem Rainbow erreicht. Ich selber bin nicht krank geworden. Aber andere schon. Und ich kann mich auch noch dunkel erinnern, das ist alles auch schon lange her, dass das sogar so weit ging, dass einer von denen musste sogar ins Krankenhaus. Und das ist bei solchen Rainbow-Leuten, wir reden ja echt von Natur und so, das ist die Ultima Ratio. Ja, aber viele von denen sind sogar eher, ein böses Babylon-System, Krankenhaus. Aber hey, wenn es dann wirklich Ultima Ratio, dann geh halt mal doch hin. Und dann hilft vielleicht auch irgendwie halt das Krankenhaus. Ich möchte hier keine Dogmen aufmachen, versteht ihr? Aber um was es mir geht, ist, dass ich dort feststellen, also selbst wahrgenommen habe, wie so eine Krankheit ausbricht. Und dass sich das erstmals, also dass es da eine Ursache gibt. Da ist ein Milieu gewesen und aus dem Milieu heraus ist diese Krankheit gewachsen. Und das war meine Schlussfolgerung war, naja, das waren diese komischen, also durch diese harten Drogen sind die Leute aus dem Gleichgewicht geraten. Die sind nicht mehr in Balance gewesen. Und auf so einem Rainbow ist einfach super starke Energie. Und wenn du dann nicht mehr in Balance bist, dann kannst du diese Energie nicht mehr frei durchfließen lassen. Dann kann die eben andocken, anhaken irgendwo. Ja?
Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und jetzt noch eine andere Geschichte. Und die ist auch von einem Rainbow. Allerdings ist auf ein anderes. Es war in Europa, es war in Kroatien. Und dann großartig. Auch da könnt ihr euch so viel erzählen, so viel Erfahrung dort gemacht. Aber jetzt auch die Geschichte her. Meine Lady und ich, wir hatten ja damals nichts. Wir haben ja nichts gehabt. Wir haben wirklich nur, jeder hat ein Fell gehabt und eine dünne Decke. So sind wir halt gereist. Ich meine, wir haben kein Zelt oder sowas. Man hat ein leichtes Gepäck gehabt. Und da auf diesem Rainbow, wo ich jetzt erzähle, da war gerade so eine Phase, wo das Wetter nicht so gut war. Und da hat man immer geschaut, ob man nicht irgendwo bei anderen Leuten in irgendeinem Zelt unterkommt. Ein großes Tipi so. Und in der Nacht, von der ich jetzt erzähle, da habe ich bei meinem Kumpel Tom im Tipi übernachtet. Vielleicht ein paar Worte zu ihm so. Das war ein großartiger Mensch, wirklich einer der stärksten Menschen, die ich je getroffen habe. Eigentlich kam der aus dem Ruhrpott und der hat aber schon in ganz jungen Jahren in sich selbst erkannt, er ist eigentlich ein Gypsy, er ist ein Zigeuner und wirklich verbunden mit dieser Zigeunerkultur. Und der ist in jungen Jahren dann eben ab nach Südfrankreich und dann lebt so seit Jahrzehnten eigentlich diesen Lifestyle. Südfrankreich, Spanien, der zieht immer rum, zum Teil wirklich wie Zigeuner, mit Pferden ist er auch schon rumgereist und so. Und hat eine ganz enge Beziehung zu dieser Zigeunerkultur. Und auch großartiger Musiker, was für ein Künstler, Hammer, so halt, Wahnsinn, wenn der gespielt hat. Ja. Ganz starker Typ. Jemals an dem Abend sind wir bei dem im Tipi untergekommen und ich habe dann im Abend schon gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist irgendwas komisch. Und gerade der Tom, weißt du, der wirklich so ein ganz starker Mensch ist, so ein starker Charakter, der hat sich so seltsam verhalten. Ja? Wie soll ich das erklären? Da war jetzt kein Alkohol oder harte Drogen im Spiel, aber es war trotzdem so ein auffälliges Verhalten. So ein bisschen hysterisch, ein bisschen anderes Lachen, alles so ein bisschen überspitzt, übersteigert, irgendwie immer wie so ein Pendel, was viel zu weit ausschlägt. So, hey, was ist denn los? Das ist immer cool. So. Also, nein, cool heißt nicht, dass man so ist, aber halt in sich selbst ruht. Und von dort aus dann Full Power Musik oder sowas. Aber an dem Abend war der so, boah, irgendwie nicht ganz in der Mitte. Das ist vielleicht genau das. Ja. Und tatsächlich, auch das Detail noch interessant, er hat dann auch so krasse Sachen erzählt. Ja, und gerade auch über diese Hygienegeschichten, da hat er dann so erzählt und hat so, was hat er sich so als Witz gemeint, was ist so unpassend alles, hat er so als Witz gemeint, dass er ganz gerne eine Tretmine legt, also seine Notdurft halt irgendwo verrichtet und dann nicht auf den vorgesehenen Shitpit geht, so, sondern ja, macht wie er will, eine Tretmine, haha, und so. Und ich denke, also, was ist los? Was ist da nur los? Ja. Aber hey, Leute sind wie sind, ich habe da nicht groß was gesagt, und ich bleibe, beobachte es halt so. Und dann wenig später, alles legt sich schlafen in dem Zelt, es ist dunkel und ich habe wirklich die Krankheit gesehen. Ich habe dich gesehen, ich konnte das wahrnehmen. Ich lag da drin im Zelt und dachte mir, was ist denn hier los? So. Und ich habe das wahrgenommen, und das ist, glaube ich, das wichtigste Wort, ich habe es wahrgenommen. Was ich genau gesehen habe, ist dann, glaube ich, wiederum die Projektion, wie mein Gehirn das halt irgendwie grafisch darstellt. So. Aber entscheidend ist ja die Wahrnehmung, dass du so eine feine Wahrnehmung hast, dass du es einfach erkennst. Hey, hier passiert gerade was. Aber ich habe es dann gesehen, und wie gesagt, das ist meine Projektion, schätze ich mal, gesehen habe ich das als so kleine schwarze, ja, weiß ich auch nicht, Teilchen, Spirits. Also es waren ganz viele so kleine schwarze Organismen irgendwie in der Luft unterwegs. Und die waren, das komplette Zelt war voll. Und ich habe auch gewusst, ich habe das wahrgenommen, mir war auch klar, das ist eine Krankheit. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich aber so stark auch und habe so ein Selbstvertrauen gehabt, dass ich lag da drin im Zelt und ich hatte nicht das Gefühl, boah, ich muss jetzt hier raus, ich stecke mich hier an. Sondern ich habe das gemerkt, dass die da sind, auch zu mir kommen. Aber ich habe gesagt, ja, okay, kommt doch rein. Hey, hier, aber in meinem Königreich ist gerade eine große Party und ihr seid willkommen. Aber hey, spielt die Musik, die ich will. Aber kommt ruhig rein. Aber hier ist hell, hier ist Licht, hier ist gerade, boah, voll Party, aber jeder ist willkommen. Und ich habe für mich gemerkt, wie diese Krankheit, also wie das kommt, aber es dann sofort wieder weggeht. Das konnte bei mir halt nicht andocken. Aber Fakt war dann tatsächlich, am nächsten Morgen, ich bin auch irgendwann eingeschlafen, ja, und am nächsten Morgen waren halt in dem Zelt, oder in dem Tipi waren 8, 9 Leute, haben da übernachtet. Und ich glaube, 5 oder 6 waren dann krank am nächsten Morgen. Und das ist meine ureigene Erfahrung, versteht ihr? Ich könnte noch mehr solche Geschichten erzählen, aber das sind die Dinge, die habe ich selbst erfahren. Die habe ich selbst wahrgenommen. Wahrgenommen. Ich sage nicht, dass ey, eine Krankheit sieht so aus, aber es geht um Wahrnehmung. Und man kennt das auch von Kindern übrigens, die Leute von euch, die Kinder haben. Oder die sich auch erinnern können, dass sie selber Kind waren. Als Kind hattest du das auch noch manchmal, die Wahrnehmung. Dass du vielleicht so ein Fieber oder sowas wahrnimmst als ein roter Drache oder sowas. Verstehst du? Das ist genau das. Unser Gehirn projiziert das dann. Aber was nicht Fantasie ist, ist die Wahrnehmung. dass du das wahrnimmst, hey, hier ist eine Veränderung irgendwie da. Und daraus habe ich ganz, ganz viel gelernt. Fragen, die sich mir jetzt stellen, ist, oder zum einen kann man daraus erkennen, warum eben nicht jederzeit krank wird. Und ich sage jetzt keineswegs, dass ich da immer davor gefeit bin, weil irgendwann ist man vielleicht selber auch aus dem Gleichgewicht. Also ich war auch schon in meinem Leben krank. Also es ist nicht so, dass da jeder immer gefeit ist. Zu dem Zeitpunkt war ich so stark, wusste ich, das kann mir jetzt nichts. Aber man ist nicht immer so stark und man ist nicht immer so klar. Und man ist nicht immer so bei sich selbst. Das Entscheidende ist halt, dass du so ein Gleichgewicht hast. Und zwar ein dynamisches Gleichgewicht. Es ist halt nicht starr, sondern es ist dynamisch. Deswegen sage ich auch, das Leben ist wie ein Tanz. Ich bin Tänzer. Tänzer heißt nicht Traumtänzer, sondern Tänzer heißt in einer dynamischen Bewegung bleiben. Und das ist, was die ganze Zeit gefragt ist, ein Gleichgewicht. Das verändert sich die ganze Zeit. Unser Bionom verändert sich, unser Genom, also was an ist und was aus ist, scheint sich, glaube ich, auch zu verändern im Laufe eines Lebens. Und eben auch diese ganze Geschichte mit den Viren. Es ist nie gleich. Was es immer nur geht, ist ein Gleichgewicht, ein dynamisches. Und wenn das Gleichgewicht aus dem Rahmen fällt, dann wirst du krank. Das ist dann, was Krankheit ist. Und so äußert sich das dann. Es äußert sich halt dann, dass uns nicht gut geht. Und dann gibt es natürlich endlos viele. Und dann ist es mit Sicherheit so, da bin ich auch voll dabei, wenn jemand krank ist, dann kann man vielleicht auch tatsächlich auch mal gegen Viren oder gegen Mikroorganismen arbeiten. Und Ultima Ratio ist dann sogar so ein, habe ich euch, glaube ich, letztes Mal erzählt, ist dann auch so ein, wie nennt man es nochmal so, und die Ultima Ratio sind vielleicht sogar Antibiotika, die können dir dein Leben retten. Aber nimm es echt erst, wenn richtig hier die Dinge komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Aber das ist, was auch schon immer Heiler machen. Ob das jetzt ein Antibiotika ist oder alte Kräuter, also altes Wissen über Kräuter. Es geht dann immer darum, so diesen Körper, der im Ungleichgewicht ist, das wieder irgendwie in Balance zu bringen, ne? Ja, aber was jetzt auch so spannend ist, ist eben nicht nur, dass es halt nicht jede Krankheit bei dir andocken kann, wenn du eben selber gerade voll gut drauf bist, dann kommt es nicht ran. Was ich mich auch gefragt habe, ich sage die ganze Zeit, und das ist das Entscheidende hier, wir reden von Wechselwirkung. Der Geist wirkt auf den Körper und der Körper wirkt auf den Geist. Und so ist es bei diesen Krankheiten auch. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob nicht dieses hysterische Verhalten, was mein Kumpel Tom schon am Abend vorher hatte, ist das nicht auch schon die Krankheit? Versteht ihr? Also eigentlich würde ich da jetzt schon, oder früher wäre ich davon ausgegangen, naja, weil der so sich verhalten hat, so aus dem Gleichgewicht war, dann wird er halt auch angreifbar. Oder noch krasser eben bei den Typen, die da wirklich mit den harten Drogen rumgemacht haben. Die schmeißen dich so aus dem Gleichgewicht raus und der, boah, dann kannst du diese feine Schwingung nicht mehr tragen und bang, schon knallt sich nieder. Aber wenn ich noch weitergehe, mittlerweile, denke, wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, ob nicht schon dieses auffällige Verhalten nicht auch schon Ausdruck ist von dem, dass es ins Ungleichgewicht gekommen ist. Versteht ihr? Also das vielleicht, was man am nächsten Tag dann sieht, wenn der halt hier dann Durchfall hat und Fieber und halt total kaputt, geht schlecht. Das konnte man auch schon am Abend vorher sehen, wo der körperlich voll fit war, aber wo es psychisch irgendwie nicht mehr da ist. Das ist mir wieder bei diesen Wechselwirkungen. Was ist jetzt eigentlich die Ursache? Was ist Ursache und Wirkung? Wo kann man das genau setzen? Wo kann man da genau die Grenze setzen? Es scheint mir schon mental vorher aus dem Gleichgewicht gegangen zu sein. Und dann ist es natürlich sozusagen, das eine ist der materielle Ausdruck, das andere ist der geistige Ausdruck, aber beides ist die gleiche Malaise. Vielleicht könnte man so sagen. Und so, das ist, um was es hier die ganze Zeit geht, das sind halt Wechselwirkungen. Der Geist, der auf den Körper wirkt, der Körper, der auf den Geist wirkt. Und das, was wir als jetzt in neuerer Zeit als Viren tatsächlich materiell entdecken, und ich bezweifle das nicht, dass es das gibt. Ja, also, das ist letztens nur der materielle Ausdruck von einem Gesamtszenario. Und Viren sind ein Programm, sind Informationen, ist ein Programm, was abfährt. Und vielleicht, wenn du aber voll in deinem Programm gerade bist, dann kann das halt nicht andocken, dann kann es nicht angreifen. Versteht ihr? Das ist es. Und ich glaube, dass eben Ansteckung, das geht sowohl auf dieser materiellen Ebene, wobei man weiß nicht wie. Wie gesagt, Robert Koch Institut, Schulterzucken, müssen wir nicht. Aber es gibt Ansteckung, das können wir offensichtlich erkennen. Weil es mag dann schon helfen, wenn du dich komplett isolierst, dann wirst du auch nicht angesteckt. Also gibt es offensichtlich schon auf materiellen Ebene irgendwas. Aber es ist eben genauso auf der geistigen. Und auch dort gibt es Ansteckung. Erinnert euch an die Sendung, die wir vor einem halben Jahr oder so oder vor einem Jahr gemacht haben, wo es um das Thema Zwillingsforschung ging. Da habe ich auch ein paar von diesen Fällen aufgezeigt, wo es sozusagen eine mentale Ansteckung gibt, wo man sich auf mentaler Ebene ansteckt. Und tatsächlich hatte ich da noch mehr geplant und habe es auch immer noch, werde es vielleicht machen, auch so zum Thema Massenpsychosen, wo sich offensichtlich gewisse Dinge mental wie ein Virus ausbreiten. Also wir sehen das auf dieser mentalen Ebene und auf der körperlichen Ebene. Und ich glaube, es ist auch nicht zu trennen. Das ist echt der Kern meiner Aussage eben, dass hier auf dieser Virusebene, das ist wirklich da, wo diese Wechselwirkungen am allerkrassesten sind, zwischen feinstofflich und materiell, zwischen Geist und zwischen Materie. Das ist was, diese Viren sind sozusagen wie Brückenbauer oder eben auch wie Kommunikation. Sie kommunizieren diese Dinge und sind daher essentiell wichtig. Und es ist sinnlos zu glauben, dass das was Schlechtes ist und das bekämpft werden muss. Das führt uns zum Unheil. Das führt uns in die völlig falsche Richtung. Und das ist das Problem, was wir, glaube ich, heute so deutlich sehen. Und wo ich bei allem, was man auch diskutieren kann, woher kommt eigentlich dieses Corona, das ist natürlich alles auch noch nicht geklärt. Ja. Aber was für mich, wenn ich so im Großen anschaue, ist das für mich schon so das Metathema, dass wir modernen Menschen in einem falschen Weltbild leben. Ein falsches Verständnis haben von dem, was Leben bedeutet, was auch eben gerade dieses geistige Leben. Wir sind halt seit langer, langer Zeit, seit einigen Generationen, sind wir in einen materialistischen Film gepresst. Und der ist falsch. Der führt nicht zum Richtigen. Der ist auch von seiner ganzen, und ich habe letztes Mal schon gesagt, wir brauchen eine neue Philosophie, weil es ist so grundlegend, es ist verkehrt. Diese Weltsicht, die wir heute haben, die sich heute auch in unseren Hightech-Wissenschaften ausdrückt, ist das Ergebnis von einem Weltbild, was wir auch schon vor Jahrhunderten hatten, was auch schon so ein was in den Freimaurerlogen auch schon gelehrt wurde. Und es ist ein rein mechanisches Weltbild. Ja? Die Idee ist, da gibt es den großen Weltenbauer, der große Architekt, kannst auch Gott nennen, und von dort aus startet eine Kausalkette. Der startet was und das führt zu dem, das führt zu dem, das führt zu dem, das führt zu dem. Natürlich fächert sich das dann extrem auf und super kompliziert. Aber die Idee ist, wenn du jetzt genug Rechenkapazität hast, wenn du oder einfach nur schlau genug bist, ja, aber heute wird es eben auch mit Technik irgendwie vermischt, wenn du jetzt genug Rechenkapazität hast, dann kannst du diese ganzen Kausalketten verstehen. Und dann kannst du ab einem gewissen Punkt sogar selbst eingreifen, weil wenn du es verstehst, ach ja, das führt zu dem, hey, dann mache ich das jetzt anders. Wir wollen gesund sein, ja, da verändere ich hier an der Genetik ein bisschen was, dann wären wir gesund. Oder dann ist diese Krankheit weg. Und das ist eben falsch. So funktioniert das nicht. Sondern es ist eben nicht so, dass es nur die Kausalkette aus einer Richtung geht, sondern Wechselwirkung. Es geht eben auch von unten nach oben. Es ist nicht so, dass es nur einseitig läuft, sondern es läuft in beide Richtungen. Es ist eben Körper und Geist. Und dieses alte Weltbild, was von dieses kausale, dieses mechanistische Weltbild, das ist das Weltbild der Technokraten. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist dieses technokratische Weltbild. Wie es, ich habe es euch erzählt, so über diese Lunar Society, die haben das sozusagen entwickelt, die Grundlagen von Wissenschaft. Das sind die Leute, die dann die Royal Academies gegründet haben und die heute in letzter Konsequenz uns eben erzählen, wow, Virus, Panik, wir müssen jetzt was machen. Das ist aus diesem Weltbild herausgewachsen und das ist einfach falsch. Ich will nicht sagen, dass ich schlauer bin als die anderen, keineswegs. Ich kann nur erkennen, hey, euer Weltbild ist beschränkt. Beschränkt, weil du nur, wenn du nur eine Seite anschaust, dann kommst du auch zu ein paar richtigen Dingen. Ich zweifle nicht an, dass es sowas gibt wie ein Elektronenmikroskop und dass es funktioniert. Und finde es erstaunlich, dass es sowas gibt, dass wir Menschen so weit kommen konnten, sowas zu erfinden. Wow. Aber damit mit dem Elektronenmikroskop kannst du den Spirit nicht sehen. Du kannst die Information nicht sehen. Du entdeckst, hey, Papier, aber du kannst nicht erkennen, was hier draufsteht. Verstehst du? Und das ist aber eigentlich mit das Wichtigere. Das ist vielleicht fast wichtiger als das Papier selbst. Ja? Und wir sind halt in so einer Situation, wo wir in diesem alten Weltbild sind. Und das ist das Metathema heutzutage. Das ist was uns so vor Augen gesetzt wird, dass es eben nicht stimmt und dass es nicht greift. Und dass dann auch unsere ganzen, was heißt unsere, aber die Prognosen eben von Wissenschaftlern, dass das alles nicht hinhaut, weil die auf dem falschen Weltbild basieren. Und das ist eben das, was wir jetzt lernen können. Und ich sage damit nicht, ja, Viren sind alles super und come to me. Ich sage, hey, wenn jemand krank ist und ernsthaft krank ist, dann setzen wir alles drauf, was wir medizinisch können, also traditionelle Heilkraft und moderne Diagnostik und schauen, dass es den Menschen besser geht. Und da kann es auch sein, dass wir eben dieses Ungleichgewicht, wenn da zu viele von Viren, Mikroben, was auch immer ist, dann gucken wir auch, dass wir es niedermachen. Ich bin kein Dogmatiker. Ja, mir ist das schon klar, dass wenn da manches überhand nimmt, eben dann zu viel wächst, ja, dann muss man was dagegen machen. In der Natur geschieht das mal alleine. Wenn irgendwas zu hoch anwächst, dann kannst du dir sicher sein, kommt ein anderer Faktor. Das ist immer so. Diese Plagen, die wir letztens auch hatten hier, wo Heuschreckenplagen. Oh, aber das geht nicht endlos. Sonst die steigen an, weil halt gewisse Bedingungen so sind. Aber dann ab einem gewissen Level geht es auch ganz schnell wieder bergab. Das ist Natur. Also das ist genau diese Dynamik. Das ist genau diese Bewegung. Tanzen. Ja, es geht rauf und es geht runter. Wow, das ist Tanzen. Übrigens sage ich auch nicht, wenn ich jetzt sage, weißt du, ich bin Tänzer und das ist so auch meine Philosophie, tanzen durchs Leben gehen, dann heißt es auch nicht, es müsst ihr auch alles so machen. Ey, mein Gott, ich tanze halt vielleicht ein bisschen freaky so. Das bin halt ich. Aber tanzen heißt auch, dass du dynamisch bist in deinem eigenen Beat. Das kann auch einfach so sein, weißt du? Das kann auch tanzen sein. Das Entscheidende ist, dass es halt nicht starr ist, weil die Natur das Starre verabscheut. Du kannst ja einfach nur starr stehen, sondern du musst dich bewegen. Aber du musst natürlich nicht so sein. Ne? Du kannst auch so sein. Ne? Aber auch das zeigt dir schon, du brauchst einen Rhythmus, einen Beat, nämlich deinen Rhythmus. Und da drin musst du dich bewegen. Und so fließt du durchs Leben. Und so verändert sich permanent irgendwie die Zusammenstellung von deinem Bionom und wahrscheinlich auch von deinem Vironom. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt oder ob ich das jetzt erfunden habe. Also Vironom sozusagen welche Viren in welcher Anzahl in deinem Körper sind. Das verändert sich dein ganzes Leben. Es hängt auch davon ab, welchen Lifestyle du hast. Wenn du dich, was weiß ich, so wie ich, viel in den Tropen bewegt hast, hey, definitiv habe ich hier ein anderes Blutbild als jemand, der sein Leben lang hier vom Klima her im sanften Europa war. Ist doch völlig klar. So, das verändert sich. Es verändert sich mit jeder Krankheit, die du hast. Das ist genau das. Aber was es die ganze Zeit geht, ist eben, Viren, es geht um Kommunikation. Das ist diese Wechselwirkung und Wechselwirkung heißt auch nichts anderes als Kommunikation. Das heißt, Dinge wirken in beide Richtungen. Kommunikation geht in beide Richtungen. Und wir müssen die frei halten. So. Das ist wo Wachstum kommt. Und jetzt, ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber jetzt, ich sehe schon von der Zeit her, so ein bisschen fortgeschritten. Aber eins wollte ich noch erwähnen, ein paar Gedanken noch zum Impfen. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum man Impfen kritisieren kann. Es gibt auch Gründe, warum man dafür sein kann, das sehe ich schon auch. Aber so sagen wir mal, die meisten Impfkritiker, das ist eher die Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen. Vielleicht sogar die Angst, dass so Impfstoffe benutzt werden wie ein trojanisches Pferd, dass man da drin eigentlich was ganz anderes reinschmuggelt, was vielleicht technisch sogar möglich ist, bis hin zu Sachen wie Chip. Kann ich alles verstehen. Aber meine größte Kritik am Impfen ist jetzt gar nicht das, weil es gibt immer Nebenwirkungen und auch das ist so wichtig, eben deinen eigenen Körper zu kennen, weil auch jeder Mensch eben verschieden ist. Weil wir eben alle verschieden sind, greift auch nicht bei jedem die gleiche Therapie. Und du kannst nicht bei jedem den gleichen Maßstab anwenden. Du kannst auch nicht sagen, hey, da leidet jemand. Ja, das ist jetzt nur irgendwelche deine psychischen Dinge. So, ey, vielleicht hat er auch ein anderes System als du, weißt du, und Auch das wollte ich unbedingt noch anbringen. Aber jetzt nochmal mit dem Impfen. Warum ich grundsätzlich das für den falschen Weg halte, ist, weil das Impfen eben auch entsteht im Sinne von einer virophobischen Einstellung. Das Virus ist das Schlechte und wir müssen das irgendwie fernhalten. Ja? Bis hin zu modernen Impfungen spielen sogar mit den Gedanken, genetisch da was zu verändern. Aber das ist falsch. Das ist, weil diese Viren und selbst die Krankheit sind eigentlich permanent diejenigen, die das Mojo sind in der Evolution, die uns in den Hintern treten, die unsere Organismen dazu bringen, immer weiter zu wachsen, sich weiter zu entwickeln, stärker zu werden. Und das ist super wichtig. Und wenn wir jetzt anfangen, zu viel zu impfen, das ist auch eine Frage des Gleichgewichts, aber je mehr das in diese Richtung geht, dann kann das über längere Sicht, wenn du auch auf mehrere Generationen schaust, kann das sein, dass es zu einer Degeneration von uns führt? Weil es eben dieses natürliche Wachsen, das natürliche Immunsystem, und wie gesagt, der Begriff Immunsystem ist auch absolut problematisch, aber er ist halt, wir benutzen ihn einfach, wir wissen nicht, was das Immunsystem ist. Genauso wenig, wie wir genau das mit den Viren wissen, ist auch diese ganze Idee, ja, da sind dann irgendwelche Abwehrkörperchen, die schießen dann auf die Viren, so läuft es nicht. Aber es gibt natürlich ein System, etwas, was uns, man kann es dann schon Immunsystem nennen, das schwächen wir auf Dauer. Wenn wir zu sehr auf diese Impfung setzen. Weil dann kriegen wir so diesen natürlichen Kick, den uns die Viren und Mikroben verpassen, den nehmen wir da nicht mehr mit. Und wenn es ganz blöd geht, also wenn diese Entwicklung über mehrere Generationen anhält, dann droht schlimmstenfalls, drohen wir so degeneriert zu werden, dass wir, was weiß ich, in ein paar Generationen, dass der Mensch gar nicht mehr ohne gewisse Impfungen und ohne gewisse Pharmazeutika oder wer weiß was noch, gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie einfach zu sagen, hey, ich fahre jetzt nach Indien. Ne? Da würdest du dann sofort umfallen, weil dein Körper so schwach ist und einfach irgendwie dieses ganze Bionom und Vironom von Indien überhaupt nicht aufnehmen kann. Du wirst dich komplett zusammenhauen. So. Und die Gefahr ist da, dass wir sozusagen degenerieren, weil wir uns, indem wir uns selbst schwächen. Und dann irgendwann voll in die Abhängigkeit geraten. Und dann musst du schon bei Geburt an, musst du schon die und die Dinger nehmen, weil du sonst einfach in dieser Welt da draußen nicht mehr zurechtkommst. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Wir sehen jetzt schon diese Dinge. Also es gibt gewisse Krankheiten, wo man jetzt schon sagt, die sind das Ergebnis, jetzt nicht eins zu eins nur vom Impfen, aber die sind das Ergebnis von, dass Organismen nicht mehr mit der Natur zurechtkommen, mit dem, was da alles kommt. Beispielsweise die ganzen Allergien und solche Sachen. Ja. Wo man auch weiß, Kinder von Bauernhöfen, die auf Bauernhöfen aufwachsen, wo du die rohe Kuhmilch trinkst, voller Mikroorganismen. Und oh, da würden so die Hygieneleute sagen, wie kannst du nur? Die Milch, die musst du erstmal pasteurisieren, erhitzen, muss alles keimfrei werden. Aber hey, die beste Milch ist direkt fast vom Kuhäuter noch lauwarm. So. Aber die sind natürlich voller Mikroorganismen, klar. Oder eben, da, was meinst du, was da für ein Milieu ist im Saustall? Aber, das weiß man heute, Kinder, die dort aufwachsen, die sind gesünder. Weißt du, weil der Organismus von klein auf das eben lebt. Ja? Und jetzt, je mehr wir in diese sterile Welt gehen, und das Impfen ist sozusagen ein Ausdruck von dieser sterilen, sterilisierten Welt, desto abhängiger werden wir. Und irgendwann kannst du vielleicht gar nicht mehr so frei in die Natur gehen, sondern es ist fast schon so eine dystopische Vorstellung. Also, sobald du auf die Straße gehst, musst du dir irgendeine Maske aufsetzen. Aber hey, wait a minute, das haben wir jetzt ja gerade. So. Verstehe, das führt in die falsche Richtung. Und wie gesagt, ich zusammenfasse nochmal, es ist echt mitnichten so, dass ich dort dogmatisch wäre. Hey, wenn Leute krank sind, alles, was dem Menschen es besser macht, hilft. Sollte man alles probieren so. Aber dieses Vorsorgliche, dieses Prophylaktische, diese Idee, also wirklich, es geht mir um die Idee, die hinter dem Impfen steht, die führt uns auf lange Sicht, aus meiner Sicht, in die falsche Richtung. Ja. Sie degeneriert uns. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt und das beim letzten Mal auch, es braucht eine neue Philosophie. Und ich finde, das ist, was wirklich 2020 uns zeigt. Unser ganzes Weltbild, was wir bisher hatten, was Bereiche angeht, was Gesundheit angeht, was Krankheit angeht, was ist es überhaupt, was unser Verhältnis angeht von Mensch zur Natur, in dem Fall jetzt Mensch und Viren, Mensch und Mikroben, das müssen wir komplett neu aufsetzen, neu bewerten. Und erst dann, wenn wir ein holistisches Weltbild haben, holistisch heißt ganzheitlich, wo eben auch das seinen Platz hat und eben ganzheitlich auch Geist und Materie ist. Weil das ist das Hauptproblem. Wir haben halt dieses materialistische Weltbild, was uns reingedrückt wird. Und aus der Sicht ist das alles auch richtig. Aus materialistischer Weltsicht ist die Vorstellung verständlich. Ja, hier steriler Körper und da kommen die bösen Keime. Aus materialistischer Sicht ist es verständlich. Aber aus einer ganzheitlichen Sicht entsteht eine komplett andere Philosophie, eine andere Wissenschaft und daraus dann eben auch andere Verhaltensweisen. Und wie gesagt, ich bin hier nicht, ich will jetzt mich nicht schlauer machen als andere oder sowas. Vieles von dem, was Hygienemaßnahmen sind, geben auch Sinn. Ich habe es eingangs gesagt, oder vorhin gesagt, bei diesen Rainbow-Sachen, Hygiene ist super wichtig. Es ist nicht verkehrt, sich die Hände zu waschen, so, weißt du? Das hat schon definitiv Einfluss auf deine Gesundheit. Hygiene ist keine Frage so. Und auch wenn, auch Desinfektion und sowas, das gibt schon Bereiche im Leben, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel im kompletten klinischen Kontext, in Krankenhäusern. Ich habe früher mal im Rettungsdienst gearbeitet. Na, das ist richtig, dass du den Rettungswagen desinfizierst, dass du irgendwelche Instrumente, chirurgische Instrumente, dass die sauber sein müssen, desinfizierst, das liegt auf der Hand. Aber da ist es ja auch so, dass du eben in einem Rettungswagen oder in einem Krankenhaus, in einem Klinikum, dort hast du eben auch einen Haufen Leute, die schon aus diesem Gleichgewicht sind und wo eben dann alles Mögliche andocken kann. Und natürlich ist es dort dann hilfreich, dass da möglichst wenig die dem auszusetzen, weil du musst die erstmal wieder ins Gleichgewicht bekommen. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Klinikum und wenn du im Wald spazieren gehst. Da ist es sinnvoll, so Hygienemaßnahmen zu halten. Aber wenn wir jetzt, wie gesagt, komplett das aufs Leben übertragen und überall Sterilität fordern, entkoppeln wir uns vom Leben. Wir entkoppeln uns, wir schwächen dadurch uns selbst. Das kann jeder einzelne Mensch sagen. Dein Immunsystem stärkt, je mehr du auch wagst. So als Kind schon irgendwie Natur, das macht dich stärker. Mein Immunsystem ist gewachsen durch die vielen Reisen auch, definitiv. Und mich hat es auf vielen Reisen auch richtig zusammengehauen. Ich bin auch krank gewesen und dann wieder stark geworden und sowas. Der Körper reagiert, der wächst damit so. Und das sind so die entscheidenden Sachen, auf die wir gehen müssen. Ne? Und das mal verstehen müssen. Wenn wir uns komplett sterilisieren, schwächen wir uns. Du schwächst das Individuum, also Individuum schwächst du dich, aber eben auch als Menschheit werden wir schwach, wenn wir uns da entkoppeln. Und auch die Idee eben, Viren, es ist Kommunikation. Es ist Kommunikation von Informationen. Es ist Kommunikation zwischen dem Feinstofflichen und dem Materiellen. Hey, wenn wir diese Dinge uns alle abkoppeln, entkoppeln, dann verlieren wir was. Versteht ihr? Wir verlieren an Kraft, wir verlieren Informationen. Was soll denn da das Ziel sein? Am Ende dann irgendwie ein steriles Wesen, was einen sterilen Körper hat, aber auch geistig von allem abgekoppelt ist? Aber hey, dann haben wir verloren. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie ich Leben verstehe. Und aus dieser Sicht, das ist, glaube ich, jetzt das Metathema. Das ist das Thema unserer Tage. Und ich hoffe sehr und wünsche mir das auch. Und ich sehe auch Anzeichen dafür, dass diese große, große Corona-Krise vielleicht wirklich uns so erschüttert, dass wir erkennen, hey, unser altes Weltbild steht nackt da. Die Wissenschaft, die uns immer alles erklärt hat, steht nackt da. Sie können selbst die einfachsten Dinge nicht erklären. Bei den einfachsten Dingen streiten die sich. Pro Maske, gegen Maske. Wie stecken wir uns eigentlich an? Wissen die nicht. Das ist vielleicht das Thema unserer Zeit. Und vielleicht einen letzten Gedanken noch. Und das ist auch nur so als Frage gestellt. Ich sage keineswegs, dass es genauso ist. Ich sage so, hey, wir wissen in diesen Sachen noch zu wenig. Aber ich habe euch vorhin erzählt, hier meine Erinnerungen, wie auf Rainbow Gatherings, wie ich förmlich gesehen habe, wie Krankheiten entstehen und wie sie sich dann auch verbreiten. Und ich habe dann eben schon die Frage gestellt, vielleicht ist schon das psychische Verhalten vorher schon Ausdruck von der Krankheit. Wenn ich das jetzt übertrage auf die heutige Situation, auf die Menschheit, ist vielleicht auch die Frage, ist das, was wir Corona nennen, und ich weiß, es gibt auch noch andere Möglichkeiten mit Wuhan-Labor oder Fort Detrick und so weiter, aber vielleicht ist sozusagen auch diese Krankheit des Corona nur der materielle Ausdruck von dem, was wir vorher schon sehen konnten, was geistig nicht klar läuft. Weil das sage ich schon auch eine ganze Weile schon, und bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, hey, der Zustand, wo wir modernen Menschen sind, dieses ganze Überdrehte, diese ganze Hysterie, diese ganze Hype, wenn wir so gucken, wie die letzten Jahre so die gesellschaftlichen Debatten laufen, diese ganzen Verrücktheiten, diese Extreme, das ist vielleicht schon dasselbe. Und jetzt drückt sich nur materiell aus, was vorher schon geistig nicht in Ordnung war, was geistig schon nicht im Gleichgewicht war. Und vielleicht ist es dann so, wenn du es aus der Perspektive siehst, könnte man in letzter Konsequenz sogar sagen, hey, diese Viren erfüllen sogar nur ihre Rolle, ihren Job. Die kicken uns jetzt mal ordentlich in den Hintern und sagen, hey, wach mal auf, check mal was, Mensch. Und dann wäre es noch fataler, wenn wir einfach glauben, wir können alles niedermachen und wären dann wieder gesund, das Problem wäre gelöst. Sondern das Problem sind ja dann vielleicht tatsächlich wir selbst. Unser Programm, was nicht mehr ganz in Ordnung ist. Unser Verhältnis geistige Welt, körperliche Welt ist nicht mehr in Ordnung. Bei einzelnen Menschen, aber für uns als moderne Menschheit auch. Das sind so viele Dinge nicht mehr im Gleichgewicht. Und vielleicht ist das auch nur letztens dann ein Ausdruck davon. Und kann vielleicht uns dafür dienen, tatsächlich eben das nochmal neu zu bewerten. Das heißt auch nicht, wenn ich eine neue Philosophie fordern, heißt nicht, dass die alte komplett falsch ist und dass wir das alles weghauen, sondern es ergänzt sich, es erweitert sich. Versteht ihr? Wir wachsen einfach. Es gibt sowas wie einen Fortschritt, einen geistigen Fortschritt, und das Alte passt einfach nicht mehr. Wir sind jetzt größer geworden. Wir müssen unser Weltbild mal erweitern, unsere Philosophie erweitern. Nicht, dass alles, was früher war, war alles falsch, sondern es ist halt nicht komplett gewesen. Es ist genauso wie nicht alles, was Virologen und Wissenschaftler und Biochemiker und Hirnforscher sagen, das ist alles falsch. Das würde ich nie behaupten. Das ist nicht alles falsch. Das wäre auch borniert. Ich meine, es sind auch Leute, die ihr Leben lang an Dingen forschen. Ihr habt da Respekt davor. So. Aber es ist halt nicht komplett. Verstehst du? Da fehlt was. Und das ist jetzt an der Zeit. Und das ist vielleicht... Und ich will da nicht naiv klingen. Ja. Ich weiß, dass diese Corona-Geschichte für so viele Menschen so viele Probleme bereitet. Aber im ganz Großen ist es vielleicht tatsächlich doch etwas, was uns voranbringen kann. Weil wir jetzt erkennen, hey, unser altes Weltbild ist falsch. Unser Verständnis von Krankheiten ist falsch. wir sind einfach gefangen in einem materialistischen Weltbild und das führt uns in die falsche Richtung. Und wir können es jetzt erkennen, hey, die Wissenschaft steht nackt da. Und es braucht vielleicht, ihr kennt zum Schluss noch, ihr kennt diese Geschichte mit dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Das ist ein Kind, was auf einmal auf den Kaiser zeigt und sagt, hey, der hat da gar nichts an, der ist ja nackt. In gewisser Hinsicht bin ich das Kind. Oder ich bin eins von diesen Kindern, es gibt mehrere, es bin ja nicht nur ich. Aber das ist es. Ja, auch der Typ mit den langen Haaren, der ist mit dem und so, ein bisschen Freak. Ja, ich bin das Kind. Aber ich kann genau darauf hinzeigen, hey Leute, seht ihr das nicht? Und eigentlich sehen sie es auch alle. So, das ist vielleicht auch mit einer Qualität von mir. Das Kindliche, anders könnte man sagen, aber das führen sie sich zu weit, ich sehe es auch schon in der Uhr. Aber erinnert euch mal an diese Gralsgeschichte. Wer findet den Gral? Parsival, was ist das Narrenhafte auch? Das Kindliche, das Einfache, so, wo du eben mal out of the box denkst oder sowas. Das ist halt, wo man halt dann sagt, hey, guck mal, der Kaiser steht nackt da. Und das ist, was ich sage, das alte Weltbild steht nackt da. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Können wir auf zu neuen Ufern. Ne? Und da kann ich auch nur sagen, wow, da werden wir so viel Neues entdecken und das wird spannend. Und dann, da bin ich wirklich überzeugt davon, dann wird auch, wenn wir echt uns da neue, die Dinge neu anschauen, dann wird auch irgendwann eine neue Philosophie, eine neue Ethik, eine neue Wissenschaft auch kommen. Ob ich das noch erleben werde, wer weiß, aber es spielt letztens keine Rolle. So. Also ich glaube, im ganz Großen und Ganzen erleben wir jetzt echt einen Paradigmenwechsel. Oder haben die Chance dazu. Ich sag's mal so, wir haben die Chance dazu. Weil genauso auch ist natürlich die Bedrohung groß, dass sich dieses technokratische Weltbild, was jetzt halt noch ganz viel dominiert, auch hier auf der Welt, auch mit ihrem Geld und so weiter, sich das eher durchsetzt. Aber auf ganz große Sicht nicht, weil es ist falsch. Und das ist, wie lange wollen wir noch solche Follies haben, solche Narreteien wie mit der Schneekanone auf die Viren schießen? Aber also im Großen und Ganzen findet dieser Paradigmenwechsel statt. Aus der kürzeren Perspektive, es ist natürlich auch bedrohlich, wie diese Technokratie reagiert und sie versuchen es immer noch auf ihre Art und Weise und es bringt so viel Diskomfort für uns, so viel Durcheinander, aber im Großen, das ist der Weg, da bin ich mir ziemlich sicher, es ist nackt, das alte Weltbild greift nicht mehr. Und was nicht greift, das ist ein materialistisches Weltbild. Wir sind beseelte Wesen, dann haut es einfach nicht mehr hin. Hey, in diesem Kontext mache ich jetzt hier Schluss. Großes Thema, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, aber es ist ja klar, ich meine, es ist auch immer nur so ein Überblick, den ich ersetze. Vielleicht werde ich auch weiter noch an diesen Dingen arbeiten, diese neue Philosophie sozusagen mit anzuschieben und hey, es ist nicht meine Philosophie, weißt du, ich habe da kein Copyright drauf, ich bin nur einer von so vielen. Das sind wir Menschen entwickeln das, aber auch das, bei Philosophie ist es auch so, wir sollten nicht glauben, Philosophie, das kommt von irgendwelchen Experten. Ah, da kommt der Philosophie-Experte. Nein, das ist es, von diesem ganzen Expertendenken mal wegkommen, ja, und wirklich eigene Wahrnehmung machen. Und eins wollte ich auch noch sagen, diese Geschichten, die ich euch da erzähle, also die ich persönlich erlebt habe, das ist auch nicht so, um jetzt irgendwie da meine tollen Abenteuer zu erzählen, vielleicht auch ein bisschen, aber es sind halt echt auch Sachen, wir müssen selbst Dinge erleben, wir müssen selbst Erfahrungen machen. Und solche Erfahrungen kann vielleicht nicht jeder machen oder machen nicht viele und deswegen erzähle ich sie euch. Macht was draus. Das heißt nicht, dass ihr das Gleiche machen müsst wie ich. Ich erzähle euch das nur, wenn ihr selber in der Situation seid, wo eure Wahrnehmung geschärft ist, dass du sowas wahrnimmst, ey, Krankheit, nur wieder was aus dem Gleichgewicht ist, dass euch das darin bestärkt. Ah ja, ey, jetzt mal genau hinschauen. Du kannst das wahrnehmen. Und ich glaube, dass viele von euch ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben. Jo, in diesem Sinne jetzt aber Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns weiterhin gewogen, unterstützt unsere Arbeit und das ist auch noch nur wieso. Was heißt es denn überhaupt? Nur wieso? Neue Sicht, neue Philosophie, die Dinge mal aus einer anderen Sicht sehen. Das ist genau, was wir hier machen. Ja. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.